Storytime, Storytime muss ich kurz machen.
Nachricht.
Ja, weil ich habe tatsächlich letztens im Instagram-Postfach mal so geschaut und dann lag da eine Nachricht drin und ich habe so geschaut, das war so ein Username, den ich nicht richtig erkennen konnte. Ja, das Profilbild konnte ich auch nicht so richtig erkennen und dann war ich erstmal so, okay. Und das war halt direkt eine Sprachnachricht. Das Erste, was er geschickt hat, war eine Sprachnachricht. Dann habe ich Angst bekommen erstmal. Mhm. Klar, ne? Normalerweise öffnet man die auch nicht. So. Mhm. Aber ich habe die halt geöffnet und die würde ich euch jetzt gerne mal vorspielen.
Scheiße. Gott, danach sind wir cursed.
Ich habe auch Angst.
Ja, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich es deuten kann, aber hier ist die Nachricht, die bei mir im Instagram-Postfach gelandet ist.
An einen Menschen aus Liebe verraten. Liebe ist alles. Die Passion. Live. Ja. Am Mittwoch vor Ostern.
Ja, es war von meinem Zweit-Account, sorry.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ihr Liebe ist alles, auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser wunderbaren neuen Folge. Die Woche vor der Passion. Es ist eine göttliche Woche mit zwei Erzengeln des Trashs. Hier sind Janske und Nathalie. Ich wollte was machen mit dem Namen. Scheiße, ich bin mittendrin abgebrochen.
Hallo.
Ja, ihr seid da, euch geht's gut.
Jo.
Ja.
Ja, seid ihr schon im Passionsmodus?
Ja, ich habe schon trainiert, damit ich das Kreuz tragen kann nächste Woche.
Ich habe die Bibel in einer Nacht gelesen.
Ja, genau. Ja.
Was ist dein Lieblingsteil?
Amen. Genau. Amen ist gut.
Mit Snape, ne? Am Ende.
Ja, wo ja. Snape stirbt, das war ja. Schlimm.
Ja, jetzt haben wir genug rumgespaßt jetzt hier. Also nächste Woche ist die Passion. Da geht's los. Wir machen natürlich die Instant Reaction hier bei Fernsehen für alle direkt danach, beziehungsweise am Freitag oder Samstag danach natürlich. Mit vornehmem Abstand, wie immer. Nein, wir versuchen so schnell wie möglich, aber die Passion wird uns auf jeden Fall in der nächsten Woche beschäftigen. In dieser Woche aber ist es natürlich noch good old Trash-TV, was wir sonst immer so hier auf dem Zettel haben. Ja, wir haben uns heute so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Wir haben Big Brother, wir haben Gina Lisa und die Hochzeitsglocken, wir haben diese Ochsenknechts und alles davon haben wir gegenseitig so geschaut, so dass wir uns gut überschneiden. Also bei Big Brother ist zum Beispiel Janske nicht dabei, da sind Nathalie und ich natürlich die ExpertInnen. Dann haben wir bei Gina Lisa Leuten die Hochzeitsglocken, da habe ich nur dann den Mittelteil übersprungen und jetzt nur das Finale noch geschaut, da könnt ihr mich ein bisschen aufklären. Und bei diese Ochsenknechts, da ist Nathalie noch nicht auf, doch, nee, was?
Nein, da muss ich euch ja. Zuhören.
Aber du bist natürlich jetzt voll dabei bei Big Brother. Big Brother, ja. Die normale Staffel. Läuft gerade immer noch, für die alle, die es nicht wissen. Also es läuft gerade eine Big Brother Staffel. Man bekommt es relativ, mein Gefühl, wenig mit. Aber ich muss sagen, ich tue mir wesentlich leichter dabei, das zu verfolgen als 2020. Alleine, weil es eben eine On-Demand-Staffel ist. Also das macht es eben nicht den großen Impact, dass man zusammen twittern kann, dass man zusammen das irgendwie gucken kann, dass man dieselbe Zeit hat, zu der man zu Hause sein muss, so. Aber ich bin wesentlich regelmäßiger dabei als 2020, ehrlich gesagt. Wie ist es bei dir, Nathalie?
Ich weiß es irgendwie nicht mehr, aber 2020 habe ich auf jeden Fall auch jeden Abend 19 Uhr oder so geguckt. Und irgendwie fühlt sich das jetzt ein bisschen anders an, eben weil das so, also keine Ahnung, wie du gerade gesagt hast, es ist so, als würde es gar nicht passieren. Mittlerweile bin ich auch echt drin und habe mich irgendwie dran gewöhnt, jeden Abend vorm Schlafen diese neue Folge zu gucken. Aber irgendwie fühlt sich trotzdem nicht an wie Big Brother irgendwie. Also auch die Live-Sendung, die finde ich auch kacke einfach. Also ich bräuchte die eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, weil es gibt keinen großen Unterschied, außer dass Jochen Schropp in diesem Container da oben sitzt und dann immer noch mal die Telefonnummern durchsagt für die Kandidaten. Aber so der Rest ist eigentlich, also ich bin jetzt so drin. Am Anfang dachte ich so, okay, 100 Tage, das wird traurig, wenn die wirklich die ganze Zeit wieder nur in diesem Container sind, den wir ja alle schon kennen. Aber mittlerweile habe ich mich irgendwie an dieses trostlose Bild gewöhnt.
Apropos trostloses Bild, Jana, was sagst du dazu? Nein. Nee, aber Jana, du hast es noch nicht so richtig reingeschafft in die Staffel. Warum eigentlich nicht? Du warst so auch ein 2020-Fan.
Ja, ich war großer 2020-Fan, aber bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt. Dadurch, dass es nicht im Fernsehen läuft, vergesse ich es halt einfach immer, dass es existiert. Also ich habe den Einzug gesehen. Ich habe dann irgendwann eine Woche später erstaunt festgestellt, am Montagabend, huch, da gibt es ja auch eine Live-Sendung, und habe die dann gesehen und habe mir gedacht, ja, eigentlich müsstest du auch mal wieder die Tageszusammenfassung schauen bei Join. Aber irgendwie, ich finde es halt auch ganz cool, dass es jetzt ja wieder den Livestream gibt und alles, auch wenn ich aktuell keinen Join Plus habe, aber generell finde ich es cool. Aber irgendwie, ich vergesse es halt, dann gehe ich abends ins Bett und dann fällt mir auf, ja, hattest ja noch überlegt, ob du die neue Tageszusammenfassung von Big Brother schaust, und dann denke ich mir, naja, morgen vielleicht, und dann mache ich es nie.
Du bekommst bestimmt auch Sachen mit, Jana, ne, von der Seitenlinie so ein bisschen, was trotzdem passiert. Aber Nathalie, wie das jetzt genau abgelaufen ist, das müssen wir der Jana jetzt sagen, das müssen wir den Leuten, die gerade in der Bahn sitzen, auch nochmal sagen. Also, was ist passiert? Im Prinzip, weiß nicht, wo wir zuletzt irgendwie ausgestiegen waren. Auf jeden Fall gab es jetzt mittlerweile Exits. Ne? Hier die eine Rocker-Mama da ist gegangen. Da hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Tanja? Tanja, war das Tanja? Nee, Tanja ist, nee, Tanja ist Taube.
Die ist noch da.
Ja,
die ist
Tanja noch da.
Das ist eine der wenigen, die ich kenne.
Ah, ich habe hier meine Liste.
Angela?
Nee, Angela ist ja noch dabei. Nee,
Angela ist wieder.
Jacqueline.
Das ist Medium.
Jacqueline. Ja, weil ich habe hier auch die Altersangaben mitgeschrieben, und da habe ich gerade eher im so 50er Bereich geschaut, aber dann habe ich ja bei Jacqueline in Klammern 35 gesehen, und da war ich dann ja.
Hey, ich dachte, die wäre 45.
Ja, Grüße an Jacqueline. Jacqueline ist raus, und jetzt in dieser Woche ist auch Sierra aka Chiara, ja, aka, wie hat letztens Sandro einmal gesagt, Ciara. Oder Chiara.
Ja. Ciara.
Ja, also sie ist jetzt auch raus. Und das ist natürlich eine Person, die jetzt auch in den vergangenen Tagen, Wochen schon auch für Aufregung auch gesorgt hat. Und das ist so ein bisschen das Thema, über das wir auch sprechen können. Es gab nämlich zwei große Ansagen. Ansage von Big Brother. Da hat man auch gleich eine Push-Benachrichtigung bekommen. An einer Stelle, ich weiß nicht, ob es die... Ja, man hat eine Push-Benachrichtigung bekommen von der Join-App. So, aus gegebenem Anlass muss Big Brother jetzt eine Mitteilung den BewohnerInnen machen. Seien Sie live dabei. Und ich glaube, das war die Ansage zum Thema Sandro. Die Ansage zum Thema Sierra war ja, es gab den Streit, dass Frauke und Sierra haben da gestritten, irgendwie in der Küche, ne, die waren da zusammengesessen, und es ging um das Thema, genau, weil irgendwie so ein leichter Anflug von Slut-Shaming da war gegenüber von Frauke, so von Sierra aus. Du sprichst mit so vielen Männern und lässt die da so nah an dich ran oder irgendwie sowas. Und da waren dann die beiden so im Gespräch miteinander. Dann kam die Maxime von der Seite, ne, die Jüngste da drin, kam so von der Seite und hat gemeint, ja, aber das hast du bei mir letztens auch gemacht, so nach dem Motto. Und hat das so von der Seite
immer
so reingehört.
Die kommt immer von der Seite, das ist so lustig. So, die sagt irgendwie immer, sie kommt nicht in die Gruppen rein, und wenn sie es dann aber versucht, dann immer an den unmöglichsten Momenten, dass sie da so im Vorbeigehen irgendwie in der Küche dann so, hast du das wirklich gesagt? Hast du sie wirklich Ho genannt? Und die so, was? Nein. Was willst du?
Aber den Vanillezucker klauen, ne?
Ja, genau.
Ja, also das ist so Maxims Mode die ganze Zeit, dass sie manchmal so reinjumpt so in die Konversation und sich dann aber wundert, warum sie nicht so beliebt ist. Genau, aber dann war die Situation eben, dass sich der Streit weg von Frauke versus Sierra verlagert hat, sondern hin zu Sierra versus Maxime, weil eben sich Sierra dann später, als sie ihre 10 Stunden Facial-Behandlung da macht im Bad jedes Mal, Tatort Badezimmer, Maxime kommt rein, und da geht's dann weiter im Gefecht, und da kam dann eben die Ansage in mehreren Sätzen, aber vor allem in dem einen Satz, halt lieber dein Maul oder sowas, sonst reiße ich dir die Extensions raus. Das war der Satz. Und ja, dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es dieselbe Folge war. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das war der Tag danach, als dann Sierra irgendwann im Sprechzimmer saß und Big Brother zu ihr gesprochen hat und meint, Sierra übrigens, Gewaltandrohung dulden wir nicht hier bei Big Brother. Sollte sowas noch einmal passieren, gibt es Konsequenzen. Das war der Sachverhalt, so wie er passiert ist, oder? Staatsanwältin Nathalie, oder?
Ja, ja. Ja. Also ich weiß auch nicht mehr, ob es in der Folge war, in derselben. Aber es war auf jeden Fall irgendwie lustig, so dieser ganze Konflikt, dass die dann auch die ganze Zeit in diesem winzigen Bad standen. Oder Sierra wirklich die ganze Zeit, also ich hätte eigentlich gerne gewollt, dass sie mal ihre gesamte Abschmink-Waschroutine irgendwie mal erklärt, weil es hat mich wirklich fasziniert, dass sie in jeder Szene, in jeder Folge eine Stunde lang irgendwie da stand und also der Glow ging bis ins Universum auf jeden Fall.
Na, lass mich doch, stört doch keinen. Ich kann doch hier stehen und mich abschminken, es stört doch keinen.
Auch wenn die Leute da duschen im Hintergrund, sie steht immer vorm Spiegel und dann immer wird da gecremt und ewig und hier und noch ein Serum drauf und so. Und währenddessen hat dieser ganze Streit stattgefunden und Maxime hat dann halt irgendwann, weil sie auch nichts mehr sagen konnte, einfach angefangen zu heulen und daraufhin...
Ja, jetzt weinst du wieder, ne? Jetzt weinst du wieder, gell? Ja. Na, das kannst du ja wieder.
Drück mal richtig drauf auf die Tränendrüse. Wenn du weitermachst, reißt dir die Extensions raus. Und dann eben diese Szene, wie sie da im Sprechzimmer saß und dann auch so mega mausig auf einmal wieder war. Big Brother dann so, ja, wenn das nochmal passiert. Und sie so, okay, Big Brother. Wenn man auch eine ganz andere Stimme auch gehabt.
Ja, sie pendelt ja wirklich ständig zwischen völlig bescheuert und völlig übergestappt und halt nicht ganz sympathisch. Und das macht es halt sehr schwer. Ja. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Eigentlich ist sie ja schon eine Sympathieträgerin irgendwo gewesen und irgendwie auch unterhaltsam, aber die geht ja manchmal völlig da irgendwie von 0 auf 100 und man denkt so, wo kommt das denn jetzt her? Auch wieder jetzt ganz neu in der Montagsfolge jetzt in dieser Woche, als es da irgendwie darum ging, auch wieder mit Frauke, das ist auch so eine ganz merkwürdige Connection übrigens, weil die lieben sich, aber hassen sich, aber lieben sich und hassen sich dann wieder. Und da war es ja so, dass irgendwie gegeiert wurde von den Männern, die da irgendwie saßen und dann immer so wieder hinterhergeschaut wurde und so Komplimente und so. Und Markus und Frauke ist ja eh so ein Ding gerade. Und dann hat irgendwann Markus ja zu Sierra gemeint, irgendwie, ja, schönes Kleid oder irgendwie sowas in der Art. Anders ausgedrückt, aber das sollte rüberkommen. Dann hat Sierra ein Kompliment gemacht zu Frauke und Frauke hat dann nur gesagt, auch schönes Kleid oder irgendwie sowas. Und das war dann zu wenig.
Sie hat halt so gefragt, ja, wie findest du mein Kleid? Und Frauke hat so abgewaschen oder sowas und hat dann nur so gesagt, ja, sieht gut aus. Das hat ihr anscheinend nicht gereicht. Und sie dachte dann sofort, das ist irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, Girls Support Girls schaut wohl anders aus. Und
ja, würde so ein eifersüchtiger Vibe sein sollte. Und sie so, was soll ich dir denn sagen? Was willst du jetzt von mir?
Was willst du noch mehr als das?
Ja.
Ja, also da merkt man schon, die war natürlich auch zu dem Zeitpunkt ja schon nominiert, ne? Also schon auch ein bisschen unter Druck, muss man sagen. Aber ja, es erklärt die vorherige Situation auf jeden Fall nicht. Maxime und Sierra sind davor, glaube ich, schon ein, zwei Mal so ein bisschen aneinander geraten. Und wie gesagt, Maxime ist auch im Haus ein bisschen isoliert, ne? Sie ist ein bisschen die Außenseiterin, ne? Heißt es so, ja? Und in der Situation ist es eben rausgekommen. Aber ja, auch, also hier war es dann ich weiß es nicht genau, ob es am Tag selber war oder nicht, kam dann eben die Reaction von Big Brother. Ich meine, das war der Tag danach. Aber in einem anderen Fall, wo eine Ansage verteilt werden musste, da war es wesentlich merkwürdiger, wie es gelaufen ist, vom zeitlichen Ablauf auch. Weil das war ja Montag von vor einer Woche, als es eine Nominierung gab, wo Jael nominiert hat und überhaupt alle in diesem Raum, ne, alle, ich glaube, es waren ja alle Nominierten, die zu dem Zeitpunkt schon nominiert waren, die durften dann noch eine Person nominieren, beziehungsweise durften sie sagen, wer es am wenigsten verdient hat, weiterzukommen oder wer am ersten eben rausfliegen soll. Und da haben eh alle Sandro gesagt und sie hat eben in ihrer Begründung, warum Sandro rausgehen sollte, gesagt, ja, Sandro hat sich heute oder gestern irgendwie, hat er sich diskriminierende Sprüche gegen eine Minderheit oder gegen Minderheiten erlaubt und das geht für sie nicht klar und deswegen nominiert sie Sandro. Und das hat man als Zuschauer überhaupt nicht gecheckt, weil das überhaupt nicht Thema war. Am Tag danach war es auch kein Thema. Und dann am Tag drauf Also als dann Sandro drin bleiben durfte, Sandro wurde nicht rausgewählt dann, am Tag drauf, also zwei Tage nachdem diese rätselhafte Nominierung kam, gab es dann auf einmal den Einspieler, als Sandro auf Yael zugegangen ist und gefragt hat, was sie damit gemeint hat und wie das alles zustande kam. Und erst dann gab es den Rückblick, was überhaupt passiert ist. Und passiert ist, dass sie da zusammensaßen und es ging, auch den Hergang dieser Diskussion hat man überhaupt nicht gesehen. Es ging irgendwie um ein Hotel und da hat, Zitat, ich habe es nicht das direkte Zitat, aber er meinte auf jeden Fall, da war alles voller russischer und bulgarischer Bauarbeiter oder sowas hat er irgendwie gemeint. Die saßen da alle an den Tisch, es war irgendeine Diskussion auf jeden Fall. So, es klang abschätzig, wie er das gesagt hat, wie er das formuliert hat.
Ja, vor allem war der Eingangssatz halt, also ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber
so gefährlich.
Classic irgendwie.
Genau. So, und dann hat man diesen Rückblick gesehen, dann hat man, okay, verstanden, was Yael überhaupt damit gemeint hat, so. Ja, dann war das Thema auf einmal etabliert und er wollte das eben nochmal genau wissen und dann hat sie ihm das erklärt, meinte eben völlig richtig, dass es eben ein klassischer Fall von Alltagsrassismus ist, so, und dass man das nicht tun sollte, auch wenn es eventuell nicht böse gemeint ist oder so, ist völlig egal, weil es eben diese Kriterien erfüllt und das ist dann auch cool, dass sie es so deutlich anspricht. Aber dann erst gab es eben die Reaktion von Big Brother und diese große Ansprache von wegen, wählt eure Worte weise und Big Brother hört alles, ihr kennt mich und so weiter. Da wurde direkt auch nicht angesprochen, was konkret überhaupt der Fall ist. Und man hat nur so gesehen, Sandro nickt da die ganze Zeit und ja, stimmt, hat er recht und so. Man denkt sich so, ja, aber weiß er jetzt überhaupt, dass er gemeint ist mit dieser Sache? Also klar, im Sprechzimmer war dann wahrscheinlich schon die Fragen direkt auf Sandro bezogen. Aber es war ganz merkwürdig vom zeitlichen Ablauf, weil die viel zu spät reagiert haben natürlich. Also erst als es ein Thema wurde, haben die dann reagiert. Und das beweist ja mal wieder, dass sie dann im Moment voll geschlafen haben oder das völlig unterschätzt haben oder wie auch immer. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall mal wieder so ein Fall, wo man dachte, hätte man auch anders lösen können.
Ja, vor allem dann eben auch in dieser großen Ansage irgendwie zu sagen, ja, wir dulden das nicht und irgendwie, wir kriegen alles mit. Und dann denke ich mir so, es sind zwei Tage vergangen und ihr habt diese Szene nicht einmal gezeigt und jetzt sie nur hochgeholt, weil Yael das angesprochen hat irgendwie. Und bei Sierra holt ihr sie so alleine ins Sprechzimmer und sagt das. Und da wird es irgendwie so eine allgemeine Ansprache für alle, was ich auch einen geilen Satz fand, war, ihr seid bei diesem einzigartigen Experiment und ihr seid Vorbilder für viele. Und ich so dachte, seit wann? Das ist hier Big Brother, die große Vorbildsshow. Das habe ich irgendwie.
Ihr habt eine Vorbildfunktion.
Ja, genau. Es war irgendwie, und alle waren so. Und man hat ja dann auch gemerkt, dass irgendwie so die Hälfte der Leute gar nicht mitbekommen hat, dass der überhaupt sowas gesagt hat. Weil dann haben sie da so reingeschnitten, wie Kevin im Sprechzimmer saß und so gesagt hat, ich hoffe, ich war damit nicht gemeint, aber ich werde auf jeden Fall trotzdem drüber nachdenken, was ich jetzt immer so sage. Und dann dachte ich mir so, war er ja zum Beispiel gar nicht informiert darüber, worum es überhaupt ging und in welche Richtung das ging. Also, weiß ich nicht, das war irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, hast du das auch mitbekommen, Jana, zumindest den Fall?
Ja, also ich habe halt auf Twitter laufen manchmal dann doch so ein, zwei Tweets pro Tag zu Big Brother rein und da stand halt was von der Aussage und also von nicht von der Aussage von Sandro, sondern von Big Brother und ich war dann erstmal verwirrt, weil ich ja keinen Kontext dazu gefunden habe und es wurde halt das Video eben gezeigt von dieser Ansprache von Big Brother und ich dachte mir, das ist ja jetzt irgendwie alles sehr kryptisch und das kann ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache sein, wenn danach alle KandidatInnen da sitzen und sich darüber Gedanken machen und sich denken, jetzt bin ich halt super vorsichtig mit allem, was ich sage. Das ist ja für ein Reality-Format auch nicht unbedingt zuträglich. Also gut, wenn du diskriminierende Aussagen streichst, aber wenn du auf einmal jedes Wort dir dreimal überlegst, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Also das hätte man dann auch, also ich habe es dann nachher erst durch ein bisschen Recherchieren rausgefunden, worum es denn jetzt eigentlich ging. Und das hätte man ja auch durchaus konkret ansprechen können. Aber Big Brother hört alles, aber offensichtlich erst drei Tage später.
Ja, und Sandro hat es auch irgendwie überhaupt nicht gerafft, oder?
Ja, also eben.
Ich habe irgendwie das Gefühl, der checkt nie irgendwas. Der hat dann irgendwie nur so gesagt, ja, weil, kannst du mir das nochmal erklären, was da jetzt genau, weil, ich will dann auch nicht, dass das da so die Runde, ne, und so irgendwie in eine komische Richtung gibt. Ich mir so sage, du hast doch den Satz gesagt. Also es macht doch nicht eine komische Wirkung irgendwie jetzt auf deine Arbeit oder was er da gelabert hat. So, naja, auf der Arbeit nicht, das ist ja komisch. Denke ich mir so, denk ich halt nicht ins Fernsehen, wenn du irgendwie eine offensichtlich komische Einstellung gegenüber manchen Dingen hast. Und dann sollte ja Elfas noch so die Böse sein, die das angesprochen hat.
Ja, also ich bin bei einer Sache uneins mit mir selbst, weil ich es nicht beantworten kann oder ich habe da hin und her überlegt. Keine Ahnung, hätte man das zum Thema machen sollen, sozusagen, also die Szene von Sandro direkt an dem Tag, als es passiert ist und das einfach alle, die in der Runde saßen, quasi im Sprechzimmer hätte befragen sollen, wie fandest du vor diese Aussagen und so weiter. Also hätte man das zum Thema machen sollen, weil Big Brother ist ja schon das echte Leben und ich habe halt mit mir so überlegt, ist das, was passiert ist, eben soweit das echte Leben, dass man es eben auch zeigen muss oder geht das über die Grenze hinaus, dass man es eben nicht zeigen muss? Vielleicht hatten sie auch ein bisschen Pech, weil Yael das halt in der Live-Show quasi gesagt hat und sie konnten das Thema nicht komplett rausschneiden dadurch. Vielleicht ist das ihre Argumentation, dass sie halt sagen, wir wollten es gerne komplett rauslassen, weil wir das eben gar nicht erst thematisieren wollen und dem gar keine Plattform sozusagen geben wollen. Aber wie gesagt, da bin ich wieder dann eher Reality-Purist und würde das dann wieder eher zeigen und würde das lieber ausdiskutieren lassen, weil für mich hatte es noch diesen, das ist ja das Wort, Alltagsrassismus, ne? Und Big Brother heißt halt auch Alltag und solche Debatten, auch wenn eine Seite ganz klar Unrecht hat sozusagen, die zu zeigen, ist meiner Meinung nach dann schon der Job auch von Big Brother. Und deswegen ist jetzt wieder so ein ganz komischer Mittelweg da, eben wo man versucht hat, die Realität, die es ja gibt, irgendwie so wegzuignorieren, jetzt den Kandidaten, den man offensichtlich für problematisch hält, aber trotzdem drin lässt, so, meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, oder ich bin noch nicht ganz bei meinem Fazit angekommen, aber das zu zeigen in dem Moment und das gleich zu thematisieren, also gleich in dem Moment, Yael, die ja offensichtlich schon in dem Moment einen komischen Gesichtszug gemacht hat in der Situation, gleich dann im Sprechzimmer zu fragen, ey, du hast es vorher irgendwie auch gehört von Sandro, wie fandest du das? Und dadurch eben gleich diese Äußerung in dem Moment einzuordnen und nicht so nachträglich dann eben diese Ansprache von Big Brother rauszuhauen, sondern das lieber die BewohnerInnen selber machen lassen.
Ja, verstehe es auch nicht. Also im Nachhinein hat es eigentlich einfach nur den Eindruck gemacht, dass sie das Gespräch vielleicht sogar mitbekommen haben und dann so dachten, oh, keine Ahnung, das geht aber in eine komische Richtung. Und dann irgendwie so gedacht haben, nee, keine, wir haben jetzt irgendwie letzte Folge schon mal so einen komischen Moment mit Sandro gehabt. Das war ja auch noch, ich glaube sogar in derselben Folge oder in der davor, wo er da im Schlafzimmer stand und dann irgendwie die anderen so gefragt, ja, aber Sierra, das ist schon eine Frau, oder? Wo ich auch so, also einfach, es häuft sich so die merkwürdigen Dinge. Und vielleicht haben die dann irgendwie so gedacht, ja komm, ist jetzt irgendwie, da hat doch keiner jetzt irgendwie eine besondere Reaktion gezeigt. Dann lassen wir es einfach weg. Und in der Live-Sendung ist es halt nach hinten losgegangen, weil sie es angesprochen hat.
Diese Äußerung kommt dann auch dazu. Die wurde ja live, also die wurde ja nicht live, aber die wurde zumindest in Echtzeit quasi so erzählt. Und ich finde, auch das ist noch Teil des Alltags sozusagen. Das hört man einfach ständig. Und wenn man sich mal die Reaktion im Internet so anschaut, dann wird ihm da ja auch recht gegeben, was traurig ist. Aber da merkt man, dass es schon ein Thema ist, so im Alltag. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, wie es thematisiert wurde. Also vielleicht sogar mit ein bisschen zu wenig Solidarität für Sierra. Aber ich finde, Sierra kam da ganz klar als diejenige raus, die ja die Leidtragende unter solchen Äußerungen ist auf jeden Fall. Aber ja, für mich hätte man mit der anderen Sache eben auch so umgehen sollen. Also klar von den anderen BewohnerInnen einordnen lassen und dann lieber als jetzt so eine halbgare Lösung irgendwie hinzuzaubern da irgendwie. Aber bestimmt auch nicht leicht, weil eben Yael in der Live-Sendung das halt so gesagt hat. Und dann hast du, wenn du mal die Entscheidung getroffen hast, wir ignorieren es weg, kannst du ja machen so. Dann hast du kaum eine andere Wahl, als es dann noch so nachträglich zu lösen. Aber ja, es war auf jeden Fall am Ende nicht die beste Variante, wie sie es jetzt dargestellt hat. Ansonsten, wie ist die Staffel für dich, Nathalie? Also macht es dir trotzdem Spaß? Hast du vor allem Sympathieträger, würde mich interessieren? Weil das habe ich ja letzte Woche gesagt, dass ich da so sehr Probleme damit habe.
Ja, also ich habe auch immer noch Probleme tatsächlich. Aber ich bin jetzt irgendwie so trotzdem drin, obwohl ich die meisten ganz komisch finde, die meisten Leute, und überhaupt nicht verstehen kann, warum die wie reagieren. Aber jetzt, wenn ich das jetzt irgendwie mit 2020 vergleiche, da hatte ich, glaube, um die Zeit war ich schon voll in dieser Gruppe mit Pat und Gina und so drin. Und ich folge dir noch immer noch auf Instagram. Und wenn ich jetzt so überlege, wen von denen würde ich irgendwie folgen und wo würde mich irgendwie noch interessieren, von denen ab und zu mal so eine Story anzugucken. Also da sieht's bis jetzt dünner aus. So, da fällt mir jetzt keiner ein.
Sagen wir auf drei, wer gerade unsere Favoritin Favorit ist. Okay. Okay. Also nicht Favorit auf den Sieg, sondern eher so in Sachen Sympathie.
Ja.
Ja, okay. 3, 2, 1, Taube.
Maja. Okay, ja, aber auch gut.
Maja finde ich nicht gut. Maja finde ich, ist in so einer komischen Gruppe jetzt zu da irgendwie langweilig. So. Nee, nicht zu langweilig, aber die ist in einer unsympathischen Gruppe, finde ich, drin. Also mit den Leuten, mit denen sie sich abgibt, so. Also ich check null, wie Christian irgendwie so ein Love Interest sein kann. Ich check diese.
Das verstehe ich auch nicht.
Und dann halt dieses Best Friends mit Frauke, das sehe ich nicht. Und dann irgendwie ihre Chefposition hat sie jetzt in Woche 2 jetzt auch nicht besonders gut gemacht, ehrlich gesagt. Also ich bin underwhelmed ein bisschen von ihr. Ich habe mehr erwartet.
Ja, aber ich glaube, sie kommt langsam irgendwie aus sich raus. Also in der ersten Woche, da ist ja gar nicht aufgefallen. Und jetzt so über die letzten Tage dachte ich irgendwie, man hätte schon mehr so von ihrem echten Charakter gesehen. Und ich glaube, das wird noch mehr, wenn sie sich da so immer mehr einlebt. Aber ja, das mit Christian verstehe ich auch gar nicht. Und es verwirrt mich auch teilweise, wenn die übereinander so reden, die Leute auch so in den Nominierungen. Und dann sagen die irgendwie, oh mein Gott, Christian, der muss bleiben, der ist so lustig. Und der ist einfach so wichtig für die Gruppe. Ich denke mir so, wo ist er? Ich weiß es nicht, ich sehe nichts davon. Der wird nie reingeschmissen. Der ist halt völlig falsch gecastet
einfach. Der sitzt einfach der falschen Show. So. Hä? Ey, pack den zu Are You The One, okay, dann ist es in Ordnung, aber
ich glaube, selbst da würde nicht viel kommen.
Ja, weiß nicht, da gibt's schon so ähnliche Leute bei The One. So. Also da würde er, glaube ich, eher seine Stärken ausspielen können als hier. Also der hat überhaupt nichts.
Ja, aber der gibt auch nicht keine guten Interviews oder so.
Nee, null.
Also der sagt auch immer nur so, ja, fand ich gut, war okay, so. Ja. Ansonsten kommt da irgendwie nichts von dem.
Ja, und deswegen Taube. Taube finde ich. Ja,
Taube ist auch gut.
Stimmt. Rising Hero auf jeden Fall, weil die am Anfang völlig außen vor war. Ich habe gar nicht, ich habe, glaube ich, 5 Minuten, 10 Minuten zu spät eingeschaltet in der ersten Folge. Da habe ich gar nicht ihren Einzug überhaupt gesehen und habe überhaupt nicht gecheckt, dass sie überhaupt drin ist. Und mittlerweile finde ich sie in so einer Position, wo sie echt so manchmal so Ansagen macht und ich bin eigentlich meistens auf ihrer Seite. Also Taube finde ich super. Ansonsten, ich dachte so, dass Jima ein bisschen in so eine Richtung geht, die mir gefallen könnte.
Ganz, auch irgendwie also da habe ich gestern dolle gelacht in der Folge, in der Montagsfolge. Sie mussten ja alle nominieren und sie hat dann eben mit, ich weiß gar nicht mal, mit wem das war, mit Nikos zusammen, glaube ich, hat sie dann Moritz nominiert, der auch gehen kann, meiner Meinung nach. Also ich finde, das ist auch so einer, wo alle sagen, oh mein Gott, der ist so lustig. Und ich denke so, wo? Ich lache nicht.
Ich hatte halt große Hoffnungen auch in denen, aber der ist auch...
Der ist auch ganz anders, als er sich irgendwie vorgestellt hat. Also ich dachte halt, der wäre irgendwie so ein bisschen dödeliger. Aber meistens sitzt er dann da nur und guckt sich so an, was passiert. Aber so wirklich, so eine eigene Story hat er auch nicht. Ja, und sie war dann irgendwie total angefasst davon, dass sie ihn da nominieren musste und ist dann da so theatralisch dann so in diesen Innenhof gekommen und war so, es ist so beschissen. Nee, sorry, aber du bist irgendwie keine 18 mehr und musst jetzt hier irgendwie überrannt von deinen Gefühlen da irgendwie so einen Gefühlsausbruch inszenieren. Also weiß nicht, fand es irgendwie ganz komisch. Und die sind ja auch nicht übelst close, oder?
Nee, sie hat ja in Woche 1 eher dieses Präsidiale und man dachte so, wenn die mal hier Chefin wird, dann weht ein anderer Wind und die macht das bestimmt gut, weil sie hat ja auch so 2, 3 Mal so Sandro so zur Seite genommen und so und denen so gesagt, ey, aber Sandro vorher, die Situation hättest du anders machen können und so. Also so ganz sachlich und so, aber dann jetzt in Woche 2 voll abgekackt und voll am Rande des Wahnsinns eigentlich im Prinzip.
Ja, ich glaube, die verliert gerade ein bisschen so die Nerven. Dabei auch dieser eine Moment mit Christian, was ich irgendwie witzig fand, wo er so meinte, ja, tut mir leid, dass wir dich jetzt nominiert haben. Du warst eigentlich nicht meine erste Wahl, weil du bist für mich eigentlich wie so eine Tante, wie so ein Tantenersatz. Hat gesagt, ich bin dann auch so, oh, jetzt fange ich gleich an zu weinen. Und da dachte ich schon so, also irgendwie ist, glaube ich, nicht ihre Woche da. Die ist ein bisschen merkwürdig zurzeit.
Ja, also bei mir ist natürlich auch Jael in der Bewertung natürlich gestiegen durch die ganze Sandro-Geschichte, aber ja. Es ist trotzdem vom Charakter oder von dem, wie sie so auftritt, jetzt nicht meine allerliebste Kandidatin, weil die einfach so eine Art Lustlosigkeit ausstrahlt, die ich aber immer scheiße finde, so in Reality-Formaten leider. Kevin ist natürlich, also Kevin darf einfach nicht rausgehen, weil der natürlich so ein Loose Cannon ist, der jederzeit irgendwie...
Der ist so komisch. Er hat ja diese Story, dass er sowieso der traurige Typ da drinne ist, weil er ja irgendwie über eine Woche lang seinen Koffer nicht hatte und dann von allen immer bemitleidet werden wollte, dass er die ganze Zeit sich Klamotten leihen muss. Und dann hat er ja auch diesen emotionalen Zusammenbruch da quasi gehabt, wo er dann so meinte, ja, was meine Mutter, meine Familie, die guckt das, was soll die denn hier denken von mir, dass ich hier, wie ich hier rumlaufe? Ich denke mir so, was? Das jetzt ist doch
nein,
völliger
Natalie.
Quatsch. Stopp. Nein. Nein, was willst du
dich,
sagen?
Dich will ich sehen, wenn du anderthalb Wochen ohne deine eigenen Klamotten und dann ständig irgendwie die Unterhosen von irgendwie Markus oder so tragen
ja,
musst.
Ja, natürlich. Ich sag ja auch nicht, dass man sich da nicht drüber aufregen darf, aber die Begründung, die er dann immer liefert, diese Stories, die dazu dann kommen, da denke ich mir dann immer, please, ey, irgendwie, weil meine Mutter, was denkt meine Mutter? Wie,
ja,
die macht sich
das,
bestimmt Sorgen, weil ich fremde Schlüpfer trage oder was soll
ja, das fand ich, sind. Das fand ich irgendwie zum ersten Mal dann halt menschlich, dass er einfach es ihm nicht gut geht mit dieser Situation, dass er unverhältnismäßig lange seinen Koffer nicht bekommen hat. Also es war ja wirklich auch lange. Also der hatte
ja,
zwei Wochen seinen Koffer nicht gesehen.
Also ich verstehe das, aber ich verstehe dann irgendwie nicht, wie man dann so überreagieren kann. Und dann bei Frauke, wenn die Möglichkeit bekommt, nominier zwei Leute, wenn du den Koffer zurückhaben willst. Und sie sagt, nee, das mache ich nicht. Und der dann so, ja, verstehe ich nicht.
Ja, das fand ich nicht gemacht. Nein, das fand ich einen geilen Moment. Ich war direkt auf seiner Seite, weil ich sehe es genauso. Frauke als
gar nicht so.
Natürlich, weil Frauke jemand ist, die immer sagt, ich sag allen knallhart meine Meinung und bei mir weiß man immer, wo man ist und so. Und dann ist das Nominieren nicht nur in dieser Situation, sondern immer das Schlimmste für sie. Und du gehst zu Big Brother und findest Nominieren, am liebsten will ich gar keinen nominieren und immer diese Scheiße. Ja, aber ey, du hast am eigenen Leib erfahren, wie kacke das mit dem, sie hat selber mega den Stress gemacht deswegen, wie scheiße das ist mit dem Koffer. Jetzt kannst du eine gute Tat vollbringen und dann erfüllst du ihm nicht, dann machst du es nicht. Ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden. Also dann nominier doch zwei, wenn du eh eine knallhart
ja, aber
du bist doch
viel gehasster, wenn du zwei Leute nominierst. Als
ja, natürlich, aber das wäre für das Image, was sie verkörpert, ist das für mich der Move, den sie bringen muss und nicht dieses, ja, aber na klar gehe ich der Konfrontation aus dem Weg. Nee, ey, wie du auftrittst, dann musst du jetzt auch die Karte ziehen und sagen, klar nominiere ich. So, ich will ja hier gewinnen.
Das kann ich für Kevin genauso sagen. In einem Moment ist er da irgendwie, ich kann nicht schlafen und oh Mann, mein Koffer, es ist jetzt schon langsam. Das weiß ich ja auch, wenn ich da reingehe, dass die mir auf jeden Fall irgendwas wegnehmen werden.
Aber das ist
natürlich,
das
hä?
Ist
und dann im nächsten Moment, ja, natürlich war das lang, aber dann ist es ja bei ihm dasselbe, dass er da immer diese übelsten, es ist richtig hart, wo ich mir so denke, ja, es ist nervig, ich kann es verstehen. Auf der anderen Seite kommt immer irgendwas, wenn du bei so einer Sendung mitmachst. Keine Ahnung, dass dich die Leute leiden sehen wollen. Und dann kommt aber ständig immer irgendwas in Richtung Mann und männlich und dann steht er vorm Spiegel und boxt so und Motivation. Dann denke ich mir so, nee, das ist irgendwie alles so Überkompensation. Also es ist unterhaltsam zu gucken, aber ich würde auf jeden Fall nicht, glaube, die engste Beziehung da drin mit dem haben, weil mich das auch alles nerven würde.
Ja, verstehe ich. Ich finde nur, diese eine Reaktion zum Koffer war menschlich und da konnte ich ihn nachvollziehen und jetzt diese ganze Vanillezucker, da müssen wir auch gar nicht tief reingehen in die ganze Geschichte mit Matteo, dieser Vanillezucker-Konflikt da, der sich jetzt auch tagelang noch gezogen hat, aber Matteo ist bestimmt immer noch der Frontrunner, so ich, also.
Aber warum?
Ja, ich weiß es auch nicht, weil er einfach die beste Geschichte hat und bisher hat überhaupt noch niemand über sich selbst geredet. Also ich habe von niemandem irgendwas großartig gelernt, ehrlich gesagt, in dieser ganzen Zeit. Also so richtig eine Schicksalsgeschichte oder irgendwas, so nervig sie manchmal sind, aber wir haben jetzt 3 Wochen fast auf der Uhr, also langsam dürfte dann doch mal irgendwas kommen, damit ich mir irgendwas lerne über die Menschen. Aber bei Matteo kam einfach schon an Tag 1 am meisten und ich habe das immer noch präsent und deswegen hat er für mich aktuell die beste Geschichte und ich glaube auch, dass es bei den Leuten am besten verfangen hat so. Ansonsten sehe ich da irgendwie, ich sehe Frauke bestimmt auch weit vorne so, die ist einfach sehr präsent und ist einfach, ja, wie gesagt, für mich muss sie dann an der Stelle einfach noch mehr liefern so, wenn sie auch die Person sein will. Aber ja, vom Rest bin ich echt, da dürfte schon auch was kommen. Bei Angela wundert mich immer, dass sie so lange dann zittern muss, weil eigentlich ist sie auch sehr präsent, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, von Angela wissen wir auch eigentlich mit am meisten. Stimmt, ja. Weil die da wo die da wieder gekocht hat oder so, da hat sie doch dieses Gespräch gehabt und hat dann irgendwie so erzählt von ihrer Vergangenheit.
Ja. Abschließend Maxim-Urteil, also glaubst du, dass sie insofern polarisiert, dass sie gleichzeitig auch sehr viele Fans gewinnt durch diese Einzelgängerinnen-Position oder glaubst du, die fliegt jetzt dann bald raus?
Ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie null einschätzen, was die für eine, ob die überhaupt irgendeine Followerschaft hinter sich hat.
Ja, sie ist die einzige mit verloren, ne? Muss man auch sagen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, sie kann für die Stories, muss hier auf jeden Fall noch eine Weile drin bleiben. Aber meine Person war das auch nicht da drin in dem Haus. Also ich kann schon verstehen, dass die anderen immer ein bisschen angefressen von ihr sind. Aber ja, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, warum das meistens nicht so angesprochen wird. Weil die sagen dann immer nur untereinander, ja, die spült nie ab, die macht nie was, die sitzt immer nur da und nimmt sich irgendwie 3 Teller Essen oder so. Was ich auch mal geil finde, dass Sandro und sie immer diejenigen sind, die immer irgendwas zu meckern haben. Und dann kommt aber raus, dass die sich irgendwie nochmal einen Nachschlag genommen haben. Das ist schon irgendwie nervig, aber dann denke ich mir so, dann sagt's doch einfach mal. Also sagt halt einfach, Maxim, kannst du heute mal das und das machen und nicht einfach nur irgendwie auf dem Sofa sitzen. Aber irgendwie macht es dann auch keiner.
Die geilste Einzelgängerinnen Maxim und Sandro Action war eigentlich bei dieser Party im Außenbereich, als die beiden da drin saßen und einfach nur so, boah, ich hasse das, wenn Menschen so besoffen sind und so richtig so klischeehaft.
Die haben 3 Schluck Bier getrunken. Also ich glaube nicht, dass da jemand besoffen war. Die wollten halt einfach sich mal ein bisschen Stimmung machen.
Ja.
Ja, also dieses Duo ist auch ganz.
Ich finde das so unangenehm, wenn die immer so, wenn die dann so dir gegenüberstehen und dann so stinken. Ich hasse das. So ganz klischeehaft, so gelästert so drin.
Ja.
Ja. Naja, okay, Big Brother, jetzt holen wir Jana wieder rein. Jana, bist du noch da?
Ja, ja, ich bin noch da. Ich bin noch nicht sicher, ob ich Big Brother weiterschauen sollte. Aber ich musste tatsächlich, also bei den meisten Namen wusste ich auch, von wem ihr sprecht. Bloß tatsächlich bei Christian hatte ich überhaupt kein Bild vor Augen. Das spricht wahrscheinlich auch.
Ja, er sieht auch nicht aus wie ein Christian, muss man auch mal sagen. Also er ist doch kein Christian. Das ist doch völlig der falsche Name für ihn.
Ja.
Ich weiß ja gerade immer noch nicht, wer er ist. Das heißt, dazu kann ich nichts weiter sagen.
Ich dachte immer, Markus wäre Christian am Anfang.
Ich würde auch, Markus ist kein Markus übrigens, also
nee, das
von den Namen ganz, passt da ganz viel nicht.
Ganz komisch, also irgendwie ist der lustig, aber irgendwie ist er auch so ein bisschen so ick. Einfach die Personifizierung von ick ist das für mich.
Er ist ein bisschen zu alt, um so zu sein, wie er ist, finde ich. Also ja, er ist 36 und ist irgendwie so, vielleicht bin ich auch so, wenn ich 36 bin und dann ja, kann man diesen Ausschnitt jetzt bei mir dann so vorlegen, dass ich mich ändern muss?
Ich hoffe nicht. Wenn dann irgendwie immer, wenn irgendeine Frau in den Raum kommt, machst du dann auch sexy.
Ist das nicht eigentlich schon so Kneipenniveau über 50, hätte ich jetzt gedacht. Aber
na ja.
Ja, also ich weiß auch nicht, ist ein komischer Typ, aber da werden wir bestimmt in der kommenden Woche oder in der aktuellen Woche sehr viel Material bekommen, vielleicht dann nächste Woche schon mehr dazu, weil jetzt gerade diese Frauke und Markus-Sache ja so aufgebaut wurde. Deswegen mal gucken, was da raus entsteht. Ja, jetzt gehen wir zu den Hochzeitsglocken und zu Gina Lisa. Bei Gina Lisa läuten die Hochzeitsglocken bei Join. Und da bist du aber schon aktuell dabei, Jana, ne? Ja.
Natürlich, ja. Das ist mein Highlight jede Woche. Ich habe GNTM nur laufen lassen in der Vorfreude darauf, dass gleich wieder Gina Lisa kommt.
Du hast es nicht mal bei Join geschaut.
Nee, ich habe es tatsächlich im Fernsehen live verfolgt, ja.
Ich auch.
Ja.
Ach, Wahnsinn. Ja, okay. Also ich habe halt die ersten 3, 4 Folgen, die wir hier auch besprochen haben, habe ich gesehen. Dann habe ich eine Pause gemacht und habe mir jetzt die letzten zwei Folgen angeschaut. Und
konntest du die Rest, Spannung dazwischen aushalten?
Ja, ich hab auch relativ viel bei TikTok so bestimmt mitbekommen. Diese ganze Steffi-Geschichte, so, die wurde ja da relativ breit erzählt. Und deswegen, glaube ich, habe ich das meiste mitbekommen. Wenn nein, dann brief mich gerne. Was muss ich wissen? Was ist so im Mittelteil ungefähr passiert? Was war so das Geilste, was ich verpasst habe?
Oh, hast du die Wahrsagerin miterlebt?
Nein.
Oh, die Wahrsagerin war super. Das war das Beste. Also das war definitiv ein Moment für die TV-Highlights eventuell, ohne zu viel zu teasen. Die Dame trug den kleidsamen Namen Sarina Simone, glaube ich. Oder war es Simone Sarina? Nee, ich glaube, es war Sarina Simone. Und dann war Gina Lisa bei ihr, um Karten legen zu lassen, ob jetzt Flocke oder Steffi besser zu ihr passen. Und dann hat sie super weirde Sachen gesagt. Also sie hat mit also nicht Tarotkarten, sondern so Skatkarten hat sie gelegt. Und
haben so eine Runde Mau-Mau gespielt vorher.
Ja, ich glaube auch, wir haben eigentlich nur Karten gespielt. Und dann kamen so Sachen wie, dein Tag ist der Montag. Du warst in deinem früheren Leben, warst auch Krankenschwester. Und
ja, genau. Sie hat immer gesagt, du bist in deinem fünften Leben oder so.
Ja, genau.
Und das fünfte Leben zeichnet sich dadurch aus, dass du dich immer kümmern willst um andere. Und irgendwie, du willst unbedingt Mutter werden, hat Gina Lisa gesagt. Ja, das stimmt. Krass. Und es war alles ganz irgendwie, ja, dein Tag ist der Freitag, wo wir dann also gesagt haben, wessen Tag ist nicht der Freitag? Also,
ja.
Das ist eine Aussage.
Echt ja. Mal. Aber am besten war dann, wo sie dann meinte, so, ja, Flock und du, da ist es nicht. Ihr wart Geschwister in einem früheren Leben. Und wir alle dachten so, ja, stimmt, sie haben wirklich so eine Geschwisterdynamik. Alles an denen schreit Geschwister und nicht Liebespaar. Und sie sagt dann auch voraus, ja, mit der Steffi, das ist eine ganz, ganz Liebe, aber das hält nur 3 Monate, wenn ihr zusammenkommen solltet.
Ja.
Aber der Junggesellinnenabschied, hast du den gesehen?
Was war der Junggesellinnenabschied?
Also erstmal war er natürlich mit den allerbesten Freunden von Gina Lisa, die natürlich sind Elsa von Forsthaus Rampensau. Sam Dillon war dann mit dabei? Nee, der war auch mit dabei.
Glaube ja.
Und dann, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, natürlich Dirk, dann Vivi, ihre Visagistin, glaube ich, oder so, aber mit die sie schon vor langem kennt, die auf einmal da war und die voll die Süße war, die man leider irgendwie vorher gar nicht gesehen hat. Und das Beste war natürlich Matthias Mangiapane im Elvis-Kostüm.
Okay.
Und dann
Da habe ich Bilder gesehen.
Da waren sie alle in einer Limousine und haben da zu den Spice Girls getanzt und Matthias war halt einfach einer Augenweide in diesem Kostüm. Das war auch ein großes Highlight. Und dann gab es noch diesen merkwürdigen Subplot mit Flocke, der wieder zu seinem Vater gefunden hat, wo ich keine Ahnung hatte, was das in dieser Show zu suchen hatte. Sie haben da immer noch probiert, so den Bogen zu schlagen ich habe Gina so viel zu verdanken, weil sie mich und meinen Vater wieder zusammengebracht hat. Und ich dachte, sie saß halt zufällig mit im Auto, als er angerufen hat. Und saß dann halt daneben und hat gesagt, oh, ist so schön, oh, ich habe Gänsehaut. Das war eigentlich alles, was sie dazu beigetragen hatte. Also hat halt noch erzählt, sie hätte ihn angeblich ja immer dazu animiert, zu sagen, nimm doch mal wieder Kontakt auf. Aber letztendlich hat der halt einfach angerufen auf einmal und dann war es das. Aber das war natürlich auch alles Gina Lisas Verdienst.
Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, wir sind ja alle Fans von diversen Hochzeitsdokus, hält es eben nicht stand, weil es eben keine Hochzeitsdoku ist. Es ist so ein ganz merkwürdiger Mittelweg aus Dating-Show, wo es nur 2 KandidatInnen gibt, so, und man gleichzeitig aber keinen rausschmeißen darf natürlich, weil bis zum Ende dieser Wettbewerb irgendwie aufrechterhalten wird und dann gleichzeitig aber mit den Bestandteilen einer Hochzeitsdoku eben Junggesellenabschied, Kleid auswählen, Location besichtigen und diese ganzen Geschichten, es klappt hinten und vorne nicht, dass es irgendwie aufgeht, dass eins von diesen beiden Genres nur funktioniert, also Weil für die Hochzeit fehlt dann irgendwie eben die Dringlichkeit, weil man natürlich weiß, sie wird nicht heiraten. Also das weiß man seit Woche 1 weiß man, dass sie nicht heiraten wird. Und weil eben keiner rausfliegen darf, ist es eben keine Dating-Show. Also es ist überhaupt gar keine Fallhöhe da, weil man weiß, es wird am Ende nicht irgendjemanden schaden. So, alle profitieren davon. Gina Lisa profitiert von der Show. Die beiden Kandidaten profitieren davon, Steffi und Flocke. Es ist einfach nur dazu da, um 10 Folgen lang Sendezeit zu bieten für diese drei Menschen. Und wir müssen jetzt da in 2 so Corsagen gepresst werden, die einzige Möglichkeit ist, um diese Sendezeit zu gewährleisten. So. Weil was anderes ist ihnen nicht eingefallen, als dass Gina Lisa, was machen wir mit ihr? Muss sie jetzt heiraten oder muss sie irgendwie am Goldstrand irgendwie einen Club gründen oder was? Was machen wir jetzt mit Gina Lisa? Ja. Und bis zum Ende war es dann irgendwie die Hochzeit und ja, oh Wunder, hat es nicht stattgefunden. Wie das dann zu Ende geht in den letzten beiden Folgen, das ist natürlich die besondere Frechheit. Also, weil das ist natürlich einfach zu sagen, sie hat jetzt nochmal 2 Dates. Einmal mit Flocke, der fährt hier ein bisschen mit dem Cabrio durch Las Vegas. Und dann geht sie nochmal reiten.
Findet sie scheiße?
Genau.
Findet sie auch scheiße?
Genau. Und dann ist dann liegt es nämlich nicht an den beiden, sondern an Gina Lisa. In beiden Fällen exakt derselbe Grund. Nämlich, dass Gina Lisa auf einmal aus dem Nichts emotional zumacht. Was ist denn jetzt los mit dir, Gina? Wieso bist du jetzt so anders? Wo ist denn die Deutschland-Gina? So, ja, die natürlich muss sie jetzt jemand, weil sie darf ja nicht heiraten. Sie wäre ja blöd, wenn sie am Ende heiratet von der Hochzeitsdoku. Hat euch das in irgendeiner Weise abgeholt, das Finale?
Nee. Also wir haben ja dann auch schon, es ging ja auch schon in die Richtung, alleine bei dieser Seherin, weil eigentlich könnte man ja auch sagen, die Seherin war der Downfall of Wedding. Weil sie halt quasi gesagt hat, nee, der ist es nicht und sie ist es auch nicht. Und dann haben sie das so ein bisschen auch als Aufhänger genommen, dass Gina Lisa dann gesagt hat, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich muss jetzt nochmal nachdenken. Und dann, als es dann schon losging, sie fliegen nach Vegas und dann haben wir alle so gesagt, hä, aber wer kommt denn jetzt überhaupt mit? Und dann ist einfach nur Dirk mitgekommen.
Ja.
Und ich hab mir so, hä, dann ist ja schon klar, dass die nicht heiraten werden, weil warum kommen alle anderen, die immer in alles mit einbezogen waren, sogar Sam Dillon, der beim Hochzeitskleidkauf irgendwie mitberaten hat und so. Und alle waren super aufgeregt und Matthias, geil, es ist so crazy und es passt so zu Gina Lisa, dass du in Las Vegas heiraten willst. Und am Ende sitzen die da so in so einem Uber und die Stimmung ist so beschissen und man wusste schon so, ja, es wird nichts mehr passieren. Dann hat sie da irgendwie noch so zwanghaft irgendwie noch so ein Hochzeitskleid gekauft, weil ihr es irgendwie nicht angekommen ist.
I need a dress to marry.
Ja, da hat sie auch übelst laut ins Telefon geschrien, warum auch immer, wie so eine 70-Jährige. Hello, it's Gina Lisa, I need a wedding dress. Und da war irgendwie schon klar, ja, die hat halt null Bock darauf. Und dann war irgendwie alles nur noch Kacke und niemand hatte Bock. Und sie, also das war ja noch das Kuriose, dass die anderen beiden Leute, die da so mit reingezogen wurden quasi für die Sendung, dass die sich sogar noch Mühen gegeben haben.
Ja.
Und irgendwie, man hatte schon das Gefühl, die fanden es auch eigentlich ganz cool, mal in Las Vegas zu sein. Und Gina Lisa hat gar keine Reaktion mehr gezeigt. Und irgendwann hatte sie da ihren komischen Zusammenbruch, wo sie meinte, sie hat gar nicht geschlafen und sich nur übergeben.
Und sie war ganz kraftlos.
Ans IV angeschlossen werden und braucht erstmal eine Vitaminfusion oder was das da war, keine Ahnung. Oh, und dann, da wusste man schon so, ja, komm, sie wird jetzt sich irgendwas aus dem Ärmel ziehen und dann so sagen, ja, ich heirate doch nicht nur, um zu heiraten, was ja der ganze Anfang dieser Show war, dass sie einfach heiratet, um zu heiraten.
Sie will jetzt mal einen Anker ankommen im Hafen und am Anker
werfen. Genau. Ja. Das war der ganze Anfang war am Anfang, hat sie zur Einleitung gesagt, ja, irgendwann muss man ja mal heiraten.
Ja.
Und am Ende so, ja, ich heirate ja nicht, weil man heiraten muss. Also wirklich, wie kommt ihr darauf?
Ja, ich finde, man muss es dann schon durchziehen, ganz ehrlich. So, ja, das ist die ganze Sendung über, das ist ja auch, ist das überhaupt eine richtige Ehe, wenn man, oder ist es nur wie so eine freie Quatsch-Trauung?
Ich glaube, das ist das in macht. Deutschland nicht gültig, wenn man das macht. Ich weiß nicht, ob es in den USA gültig ist, aber in Deutschland ist es nicht gültig.
Das war doch mal beim Duell um die Welt mit Joko, der ja auch geheiratet hat, ne? Und das ja dann auch nicht gültig war in Deutschland, glaube ich.
Ah, okay. Ja, dann denke ich mir so, macht es doch einfach. Es ist doch irgendwie auch, wenn die da auch die ganze Zeit immer sagen, ah, das passt so zu dir, also einfach crazy und verrückt und am Ende liegt sie da irgendwie am Tropf in ihrem Bett, weil sie es so überfordernd findet, irgendjemanden zu heiraten und steht dann da an diesen blöden Wasserspielen und hat gar keinen Bock, ist dann nur so, ja, Ich bin jetzt, also ich könnte jetzt auch nach Hause gehen. Irgendwie so, Alter, du bist ja in Las Vegas. Bist so undankbar und unsympathisch gerade. Es hat mich richtig sauer gemacht.
Ja, da hätten sie sich auch genauso gut in Deutschland von Matthias im Elvis-Kostüm trauen lassen können. Ja. Das hätte dann auch keinen Unterschied mehr gemacht. Wäre für uns alle lustiger gewesen, als das, was dann da passiert ist. Aber es hat mich halt auch so aufgeregt auf beiden Dates. Sie haben ständig hat sich irgendwer irgendwo zum Essen verabredet und getroffen und nie hat jemand gegessen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist
ja, das war ja dann am Ende auch mit Steffi, wo sie da auf dieser Farm waren und dann reiten wollten und einfach so, ey, das hat mich so sauer gemacht. Und die sagt dann einfach, Gina sagt dann so, ich setz mich hier hin zum Hund, ich streichel den Hund.
I play with your dog a little bit.
Ja. Und am Ende will sie dann nicht mal irgendwie was essen, sondern sagt so, ja, also Steffi, wir können jetzt auch das einfach abbrechen, weil ich bin auch nicht böse, wenn ich einfach jetzt ein bisschen noch entspannen kann in meinem Hotelzimmer und dann sehen wir uns morgen. Und ich dachte mir so, what? Also was ist, das ist doch Quatsch gerade.
Steffi macht sie doch komplett zum Hampelmann. Das ist doch, also wie konnte sie da Ja sagen? Das ist doch...
Ich glaube, also, sie hat es in dem Moment auch bereut.
Dating-Shows liegen ihr nicht so, würde ich mal behaupten. Ja. Es war eine Hot Mess, aber es war auch eine sehr unterhaltsame Hot Mess. Aber ich fand es sehr schön, wie es am Ende dann der Sprecher sagte und die Glocken sind verstummt.
Ja,
ein bisschen,
genau.
Bisschen überdramatisch.
Die Stimmung ist schlecht, die Glocken sind verstummt.
Ja, aber im Nachgang, es war ja ganz, ganz witzig, weil um kurz was... im Nachgang passiert ist, weil wir wissen ja, es wurde ja von mehrfachen namhaften YouTubern wurde ja bezeugt, dass alles echt ist, was in dieser Show passiert ist. Mhm. Und es gab ja dann am Ende dieses Gespräch von Flocke und Steffi, was auch einer meiner Lieblings-Running-Gags war, dass er die ganze Zeit es durchgezogen hat, sie immer Steffi Stark zu nennen. Er ist auf einmal so eine Steffi Stark. Ja, Steffi Stark hat mich angerufen und will sich mit mir treffen. Und es ist schon so, Enemies to Lovers. Und die hatten ja wirklich dann noch in der letzten Nacht in Las Vegas, wie sie dann im Interview mit Ramon Wagner gedroppt hat, haben sie und Flocke rumgemacht. Gina hat sie dann kurz vor der Ausstrahlung noch angerufen und ihr gesagt, dass sie ein ganz toller Mensch ist. Und Dirk hat sie auch noch angerufen und ihr gesagt, dass sie ein ganz toller Mensch ist. Und aktuell datet Steffi Stark, um den Bogen zurückzuspannen, anscheinend ja Gina von Big Brother gerade. Und
Hammer.
Ja, Flocke hatte einen Meltdown auf Instagram und fühlt sich von Gina Lisa vorgeführt. Und seine einzigen wahren Freunde sind Diogo und Matthias Mangiapane. Herzlichen Glückwunsch. Und Gina lebt laut Maikiel Ruven Dietrich angeblich gerade in Frankfurt zusammen mit ihrer neuen Partnerin, gerüchteweise.
Vielen Dank für das für den Epilog eigentlich.
Damit das Ganze noch auf einer positiven Note endet, dass alle irgendwie glücklich sind, außer Flocke vielleicht. Der meinte, er zieht sich aus dem Reality-Business zurück.
Mal gucken,
aber ist,
wie lange das passiert.
Ich hab gehört, er ist gerade auf dem Weg zu Good Luck Guys, aber wer weiß, vielleicht Fehlinformation.
Dann als nächstes zu diesen Ochsenknechts. Diese Ochsenknechts in dieser Woche mit einer spannenderen Folge als letzte Woche. Letzte Woche war das große Warten. Jetzt war Cheyenne Savannahs Geburtstag. Habt ihr gemerkt, wie ich Cheyenne Savannah gesagt habe? Ja.
Mhm. Weil als wärst du auf der Party gewesen, um anzustoßen.
Happy Birthday to... Lieber Cheyenne Savannah. Das war ja der große Gag von Wilson Gonzalez, deswegen habe ich den Namen voll gesagt. Ja, und das war natürlich die lang angepriesene Folge in den ganzen Highlight-Reels und so weiter. Denn es ging hier unter anderem zum Feiern. Es ging unter anderem um das Geschenk von Nino an Cheyenne. Es ging um den Lambo, den Nino quasi spendiert hat. Natascha brauchte auf die Schnelle noch ein Geschenk. Und natürlich, es ging um die Kackwurst. So. Und jetzt, wie fanden wir, also wäre das ein Geburtstag nach eurem Geschmack gewesen? Wärt ihr genauso mies gelaunt gewesen wie Cheyenne oder nicht?
Also grundsätzlich wäre ich erstmal wahrscheinlich nicht mies gelaunt gewesen, weil Cheyenne war schon sehr mies gelaunt, weil es kamen ja sehr viele unglückliche Umstände irgendwie zueinander. Es waren irgendwie alle verkatert vom Reinfeiern am Tag vorher und dann... hat keiner ihr ein Geschenk gegeben und damit hätte ich noch ganz gut leben können. Die zeitliche Reihenfolge, sie haben ja reingefeiert, da kam ja noch die große Überraschung, dass Nino ihr den Lambo organisiert hat. Das war zum Reinfeiern, richtig?
Nee, das war doch am Tag, oder? Er war doch am Tag da unterwegs, dann war diese geile Szene vor diesem Lambo-Verleih, als er da war.
Ja, wo er diesen random Typen angesprochen hat.
Und dann kam dieser... dieser Typ an. Das war ganz merkwürdig, weil es war ja schon der Teaser in der vergangenen Woche, dass Nino irgendwie vor diesem Lambo-Verleih stand und dann irgendwie gemeint hat, excuse me, why is nobody here and I'm waiting here und so. Und dann war das der Teaser, es klappt anscheinend alles nicht. Nächste Folge, er steht immer noch da und wartet dann eben. Und dann kommt endlich ein Typ vorbei und sagt so, hey, servus, guten Morgen. Und dann sagt Nino so, I spoke to you on the phone. Und dann sagt er so, ja, irgendwas auf Deutsch. Dann sagt Nino zurück, ach so, ich habe gerade mit dir Englisch gesprochen. Wir haben ja schon, da war so eine kurze sprachliche Barriere da. Und dann sagt der Typ auf einmal, ich bringe hier nur meine Wäsche zurück, ich arbeite hier gar nicht. Dann denkst du, wieso haben die sich überhaupt begrüßt und warum, es war von beiden Seiten so ganz verwirrt, wie die da irgendwie da reingegangen sind in das Gespräch. Auf jeden Fall, der Typ geht dann vorbei, wollte eigentlich nur zur Wäscherei nebenan und dann kommt er nochmal zurück und Nino sagt, ich hätte dir schwören können, du bist hier vom Lambo-Verleih, weil du gehst hier so ganz natürlich. Und ja, dann hat er irgendwann sein Lambo bekommen, fährt damit am Tag, das war schon am tagsüber, fährt er dann eben, nee, am Tag davor war das, ne? Am Tag davor fährt er doch den Lambo.
Ja, das meinte ich ja, die sind so zum Reinfeiern dann richtig, doch mit dem Lambo.
Genau, am Tag davor war das Ganze, da hat er den Lambo organisiert, parkt ihn da irgendwie auf dem Feldweg vor dem Haus und dann in der Nacht zum Reinfeiern fahren sie mit dem Lambo in die Location und dann geht der Skandal nämlich weiter, weil dann hat Wilson Gonzalez ein peinliches Malheur in diesem Club, wo sie da gefeiert haben.
Ja, stimmt. Wilson Gonzalez wird rausgeschmissen aus dem Club. Und er meinte, er wurde noch nie rausgeschmissen aus einem Club. Und er ist der letzte Mensch, dem das passieren könnte, dass er rausgeschmissen wird. Stimmt, das hatte ich schon ganz wieder vergessen. Das ist ja auch vielleicht nicht zur guten Stimmung beigetragen ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, er hat.
Ja, aber Moment. Weil das war ja das Witzigste, weil ich war erstmal so sauer, dass man nicht in der Nacht dabei ist mit der Kamera. Ich dachte mir so, was ist das denn jetzt? Die sind überall dabei und dann sind die nicht in diesem Club, haben anscheinend nicht die Genehmigung bekommen, dass sie da drehen dürfen, nehme ich jetzt mal an, weil sie hatten dann auch so ein paar Handyvideos und sowas. Aber dann war ich froh, weil die Geschichte wäre nicht halb so lustig gewesen, hätte man sie so halb gesehen, als wie ein Wilson Gonzalez sie am nächsten Tag so trocken erzählt, warum er rausgeflogen ist in diesem Club. Weil es war das Geilste, dass er dann erzählt hat, dass er, ich bin da irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, was da genau passiert, aber ich bin irgendeiner reichen Frau auf den Fuß getreten.
Ja, genau. So hatte er das erzählt.
Und Nino saß bei ihm so am Bett. Was ist denn passiert, Wilson? Was war denn gestern los? Wie bist du rausgeflogen? Und er erzählte so, ich bin irgendeiner reichen Frau auf den Fuß getreten, dann kam Security und hat mich so weggezerrt und hat mich voll wehgetan und bin dann einfach rausgeflogen und Cheyenne hat dann irgendwie auch geweint und so. Und das war voll die Aufregung einfach in diesem Club, weil er irgendeiner Frau auf den Fuß getreten ist, die ihn dann hat rausschmeißen lassen.
Das ist die offizielle Version der Geschichte. Wir waren nicht dabei. Aber es war halt auch lustig, wie Wilson halt völlig verkatert im Bett liegt und Nino so bei ihm so ganz besorgt am Bett sitzt. Das war auch irgendwie schon witzig, während Cheyenne draußen im Bikini sitzt und komplett genervt ist, dass niemand da ist und irgendwie gar nicht gefeiert wird und sie noch keine Geschenke bekommen hat.
Aber kannst du sie verstehen, weil ich fand sie arschnervig in dieser ganzen Folge und kann ja so geburtstagsliebende Kinder sowieso nicht ausstehen, also Leute, die ihren Geburtstag so krank abfeiern, so, und sie ist ja wirklich so jemand, der das tut, eventuell so ein bisschen mehr für die Kamera tut, als sie es wirklich vielleicht täte, aber sie sagt halt, wird halt an jeder Stelle gefragt, ey, wie wichtig ist denn dir dein Geburtstag? Ja, mein Geburtstag ist mir schon sehr wichtig und die wissen alle, was ich so mag und was ich schon habe, ich habe ja schon fast alles und sie spricht genau das Schwierige an, was schenkt man einer Cheyenne Ochsenknecht und vor der Herausforderung stehen ja sowohl Nino als auch Natascha in der Folge.
Ja. Zur ersten Frage, ich kann es nicht nachvollziehen. Es war natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, aber es war wirklich, also ihr Verhalten war schon ein bisschen anstrengend. Ich kann verstehen, dass die Umstände vielleicht nicht optimal sind. Sie waren vorher reinfeiern, sind dann aus dem Club rausgeflogen. Am nächsten Morgen ist irgendwie keiner da und irgendwie scheint es kein großes Ding für alle zu sein. Das kann ich schon verstehen, dass sie da ein bisschen enttäuscht ist, aber dann nachher... Natascha ist dann ja noch last minute mit Oma Bärbel shoppen gegangen, um das perfekte Geschenk für Cheyenne zu finden.
Und fandest du es perfekt?
Es war schon eine ziemlich hässliche pinke Sonnenbrille und auch eine sehr teure Sonnenbrille. Aber Cheyenne hat ja eine Vorliebe für extravagante Sonnenbrillen. Hat sie uns ja neulich noch, als sie uns ihre Kifferbrillenkollektion gezeigt hat, da wurde das ja deutlich. Insofern dachte ich mir, ja, das sieht nach was aus. Also ich hätte jetzt gedacht, sie freut sich da mehr drüber oder lacht zumindest irgendwie drüber, aber sie fand es ja richtig kacke. Also sie hat sich auch gar nicht bedankt, sie hat es nur ausgepackt und meinte nur, haha, und dann hat sie sie ja auf den Kopf gesetzt und das war's.
Hochnäsige Zicke, würde ich sagen. Ne?
Ja. Und ich weiß nicht, waren die Handtücher von Nino?
Das hat man nicht gesehen, der von dem die kamen, ne?
Nee, ne, weil das hat man nicht. Man hat halt nur gesehen, dass sie gemeint hat, also wenn da jetzt nichts von Disney drin ist, dann will ich's nicht. Und es war was von Disney drin, aber es waren halt Disney-Handtücher, was jetzt auch nicht irgendwie das war, was sie wollte, weil sie sagte nachher ganz enttäuscht, dass sie halt gern sich einen Staubsaugerroboter gewünscht hat und den nicht bekommen hat. Und das wussten ja eigentlich alle, dass sie sich den gewünscht hat, aber sie hat den nicht bekommen. Und dann war die Stimmung erstmal nicht so gut.
Ja, und die blieb dann auch den ganzen Tag über nicht so gut, weil alle verkatert waren, außer Cheyenne. Hatte ich nichts getrunken oder hä? Oder was ist da los? Auf jeden Fall, tagsüber ist dann fast nichts passiert eigentlich. Und am Abend, sobald die Sonne unterging, hieß es dann, was machen wir? Wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Plus die besonders heiße Variante, denn es gab noch die Kategorie Danger. Danger war noch die dritte Kategorie, besonders heikle Aufgaben. Und Nino hat gesagt, ich habe sowieso den ganzen Geburtstag verkackt, ich muss jetzt hier sofort Danger nehmen. Und dann kamen ja die von Natascha geschriebenen Karten, glaube ich, zum Einsatz. Und da war gleich mal die erste Aufgabe eben, ich weiß nicht mehr, wie es genau formuliert war, ich glaube, es hieß sowas wie überzeuge die anderen davon, auch ein Stück von der Wurst zu nehmen oder sowas.
Genau, und dann war Nino ja noch ganz begeistert und sein erster Satz war, das ist die Aufgabe für mich, weil er ja das häufig schon angepriesen hat.
Bin der Fleischsommelier.
Genau, allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass es eben keine Wurst aus Fleisch war, die ihm serviert wurde, sondern eine Kackwurst.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ja, also es sah täuschend echt aus, muss man sagen, aber es war wahrscheinlich ein Kuchen oder irgendwie sowas. Es wurde ja lange gar nicht gesagt, ob es jetzt echt ist oder nicht. Man hat sich aber natürlich denken können, dass es wahrscheinlich nicht echt war. Und die wurde ihm dann serviert. Das fand er dann tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil er dann noch so meinte, ja, bei den Kühen und so, da spritzt ihm halt oft mal was ins Gesicht und da schluckt man halt häufig mal was runter.
Also
alles gar nicht so schlimm.
Also ich habe erschreckend lange gedacht, dass es eine echte Kackwurst ist. Also ich habe das nicht durchschaut so lange, weil es eben genau diese O-Töne gab, wo ich dachte, was? Also ist sie jetzt wirklich echt? Weil die ging dann wirklich eher in so eine Richtung so, ich meine, die O-Töne wurden ja danach aufgezeichnet so. Mhm. Und dann noch diese Geschichte von wegen Scheiße spritzt mir ins Gesicht. Also ich dachte anfangs, es wäre eben keine echte Wurst. Dann zwischenzeitlich dachte ich, es wäre eine echte Wurst. Und dann, weil dann auch Wilson Gonzalez auch so schlecht wurde drumherum eben. Weil ich dachte, der Geruch und sowas, keine Ahnung. Und dann, als dann abgebissen wurde, dachte ich auch, okay, das kann jetzt nicht. Also das bitte nicht.
Ja, ich hatte zwischendurch auch so einen kurzen Moment, wo ich da, also als es kam, dachte ich mir schon von vornherein, als ich es im Trailer gesehen habe, dachten sich ja wahrscheinlich alle schon, okay, es wird nicht echt sein. Dann kam sie und dann haben aber alle so extrem angewidert reagiert, dass ich kurz dachte, okay, wenn das jetzt nur ein Kuchen in ekliger Form ist, würden die dann alle wirklich so reagieren. Aber dann hat Nino das ja noch seinem Kumpel da zum Probieren gegeben und der hat es dann ja auch noch probiert. Aber es war dann halt so lustig, weil ich glaube, es wurde ja erst nach Wilsons Reaktion aufgelöst, glaube ich, weil es war halt so witzig, weil Wilson halt wirklich, also es fing an, sah eklig aus und ging eklig weiter, einfach dadurch, dass Wilson sich dann halt komplett übergeben musste, was sie dann natürlich auch schön gezeigt haben, wie er ins Klo gekotzt hat. Und ich glaube, dann sagt er irgendwann so zwischendurch im O-Ton, ja, ich habe natürlich gewusst, dass es nicht echt ist, aber das sah halt so echt aus, dass mir richtig schlecht geworden ist. Ja. Und ich glaube, das war der Punkt, wo sie es dann aufgelöst haben. Aber alleine, dass sie ihn dann so aufs Klo begleitet haben, wo man halt gesehen hat, wie ihn so der Kotzstrahl aus seinem Mund läuft. Und ich dachte mir so, das wird gleich so eine Massenreaktion, dass alle anderen, die es vorher nicht so eklig fanden, jetzt vielleicht gleich mit Wilson mitkotzen müssen.
Es war auf jeden Fall eine starke Folge für Wilson. Auf Fuß getreten im Club und dann nochmal alles vollgekotzt. Und das Ende von der Folge.
Ja, also das Ende von der Folge, ich will jetzt nicht vorweggreifen vor die Party, aber das Ende der Folge, wo er sich noch dieses Dinner mit der Produzentin hatte, da hat auch sehr viel in mir bewegt. Ja. Das war ein ganz kurzer Mindfuck-Moment für mich, weil ich da habe diese Frau gesehen und dachte mir, sie kommt mir bekannt vor. Und irgendwann fing sie dann an, bla bla Clint Eastwood. Und dann habe ich mich erinnert und dachte, oh Gott, da gab es doch mal so eine komplett absurde Goodbye Deutschland-Folge. Und ich weiß noch, dass ich konnte mich sehr gut daran erinnern, weil das war irgendwann eine Zeit, wo ich mit meinem Freund manchmal so Goodbye Deutschland-Wiederholung geguckt habe und wir beide vor dem Fernseher saßen und dachten, was ist mit auf was für einem DeLulo-Trip ist diese Frau? Weil die ist, die hat einen Dokumentarfilm produziert und sie hat bei diese Ochsenknechts hat sie angekündigt, ja, Clint Eastwood hätte sie gefördert. Es war aber so, sie hat irgendwie am Rande von den Dreharbeiten, also sie hat diesen Dokumentarfilm gemacht und wollte den in einen Spielfilm, also war also dafür ein Drehbuch schreiben. Und irgendwie hat sie Clint Eastwood mal kennengelernt am Rande von irgendwelchen Dreharbeiten und der hat irgendwie zu ihr gesagt, ja, super, und das war's so in etwa, was sie dann jahrelang verkauft hat bei Goodbye Deutschland und im Fernsehen als, ja, Clint Eastwood ist an meinem Drehbuch interessiert, er möchte das gerne kaufen und verfilmen, und Goodbye Deutschland hatte sie halt einen ganzen Plot, der darum ging, dass sie in die USA zieht, um diesen Film zu drehen und mit Clint Eastwood als Hauptdarsteller. Das glaube ich auch schon mal von, weder vom Alter noch Nationalität, also nichts hat irgendwie Sinn gemacht mit ihm als Besetzung. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da in meinem Kopf irgendwie bitte melde dich mit Julia Leischik und das verwechsel. Aber in meiner Erinnerung ist sie dann wochenlang durch in Goodbye Deutschland irgendwie durch die USA gereist und hat so random immer Leute angerufen und gefragt, hey, kennt ihr Clint Eastwood? Könnt ihr mich vermitteln an seinen Agenten? Und solche Szenen, wo sie dann gefühlt so, hier ist die Stadt, in der er wohnt, und ich frage jetzt mal in der Apotheke, ob Clint Eastwood vielleicht neulich da war. Vielleicht übertreibe ich das gerade in meinem Kopf. Vielleicht ist es wirklich eine bitte melde dich
Folge. Bitte melde dich, Clint Eastwood ist aber schön, ja.
Aber in meiner Erinnerung ist diese Frau halt irgendwie in die USA gezogen, nur um Clint Eastwood zu suchen. Und ich glaube, dieser Film ist nie entstanden, aber ich will jetzt nicht ihr da irgendwas unterstellen. Aber genau diesen Vibe, den sie damals abgegeben hat, hat sie auch in diesem Gespräch abgegeben.
Hä, und die ist jetzt bei den Ochsenknechts?
Ja, weil, nee, weil sie tritt auf als der große Schlüssel zu Hollywood für Wilson. Also Wilson hat das Ziel, nach Hollywood zu gehen, und sie hat quasi so ein Dinner mit ihm und sie wird angekündigt als, sie hat Beziehungen nach Hollywood und kann Wilson dahin bringen. Und dann essen die beide da irgendwie und Wilson sitzt ihr so gegenüber und nickt die ganze Zeit und sie erzählt ihm da irgendwas von wegen, ja, aber eins ist klar, wenn du nach Hollywood willst, du musst halt komplett deine Familie, deine Freundin, alles aufgeben. So, also das dauert schon ein paar Wochen, da muss man schon Opfer bringen dafür. Und Wilson so, aber ich will gar nicht umziehen, ich will gar nicht nach Hause, also ich will vielleicht mal in einem Film mitspielen, ich will da nicht umziehen, und geht dann einfach so weg und sagt dann am Ende so, ja, war nichts für mich, und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die so die beste Adresse ist und so, ja, no shit.
Ja, er dann auch so, ja, ich will jetzt irgendwie nicht blöd über sie reden, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie mir helfen konnte. Sie hat dann auch so mitten am Tisch, fing sie dann an und sagt, ja, ich will mal gucken, ob du, kannst du mal so eine Szene auf Englisch spielen für mich hier am Tisch? Also ich bin hier mitten am Restaurant, das ist überhaupt nicht professionell, dass man mitten bei einem Dinner auf einmal eine Szene spielen soll. Und da hat dann, ich muss ja auch nicht beweisen, dass ich jetzt Englisch kann. Also das ist ganz normal, das musst du halt machen. Und natürlich musst du gut Englisch können. Er hat dann irgendwann halt angefangen, auf Englisch zu erzählen, was ihn denn so an der Rolle, die sie da irgendwie für ihn in Aussicht hatte, reizt.
And I saw this character and he's like the perfect match for me.
Yeah, he's me.
Ja, aber geht das Gespräch auf Englisch weiter.
Ja, und am Ende haben sie dann noch so, also war halt auch so random geschnitten, weil am Ende haben sie so angestoßen und dann, sie meinte, morgen geht's los. Und er so, ja, ja, morgen geht's los. Und dann ist er irgendwie auf dem Nachhauseweg und hat dann, glaube ich, gleich seine Freundin angerufen und gesagt, du, ja, nee, es war nichts.
Ja, ja.
Das war eigentlich, also es war nach der eh schon sehr gelungenen Geburtstagsparty von Cheyenne, war das noch ein sehr großes Highlight zum Abschluss, weil ich habe in den ersten paar Sekunden noch gedacht, was soll jetzt diese Szene noch so ganz kurz vor Schluss, aber dann war es doch ein echtes Highlight.
Und es gab natürlich noch eine Szene nach Schluss sogar, ne? Es gab noch eine After-Credit-Scene.
Ja, stimmt.
Also die Folge hatte wirklich alles, weil am Ende sah man wieder den Lambo, den man zum Anfang der Folge schon gesehen hat, und auf einmal ein Bild wie eine Frau auf Stöckelschuhen, die so immer wieder also abknicken, auf diesen Lambo zugeht. Und es entpuppt sich diese Frau als Oma Bärbel, die dann in den Lambo einsteigt und einfach dann noch so einen Satz sagt, ich habe ihm jetzt nicht mitgeschrieben, und dann so mega aufs Gas tritt und einfach so in die Prärie, also in auf den Sonnenuntergang zufährt. Und das war das grande Finale von dieser Folge. Aber nur so 30 Sekunden, wie Oma Bärbel in diesem Lambo steigt und wegfährt. So.
Das war auch geil. Ja, also es war wirklich eine perfekte Folge, muss ich sagen, von vorne bis hinten.
Ja. Nathalie, große Empfehlung. Also,
ja,
du solltest also,
ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal diese Clint Eastwood-Frau googeln, weil ich habe jetzt richtig Bock, diese Gefühl Deutschland-Folgen zu gucken. Ja.
Ich hoffe, ich habe es nicht schlimmer gemacht in meiner Erzählung, als sie eigentlich war. Aber als ich die Folgen geguckt habe, hatte ich schon immer das Gefühl, wow, das ist wirklich schlimm.
Jetzt gehen wir zu den News, und die sind voller Reality, deswegen unbedingt dranbleiben natürlich. Zum Beispiel geht's los mit RTL Plus. Die haben vor, etwas zu machen, was wir natürlich schon seit Jahrhunderten machen. Sie wollen Reality die Ehre erweisen, eine Awardshow auszurichten. Die Reality Awards wird's geben bei RTL Plus bald. Das ist natürlich folgerichtig natürlich. Wenn du so ein Cinematic Universe dir aufbaust, dann kannst du natürlich auch Preise vergeben und so. Ich bin sehr gespannt, wie die mit anderen, also nicht RTL-Formaten quasi umgehen. Also ob du auch ausgezeichnet werden kannst, wenn du besonders hart ausgetickt bist bei Promi-Büßen oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall solche Sachen wie der einzig wahre Reality King und die unbestrittene Queen des Reality werden da ausgezeichnet. Außerdem die schönsten und emotionalsten Momente. Da hat man sich bestimmt anderweitig inspirieren lassen, bin ich mir ganz sicher. Was mir aber sehr Angst macht, ist natürlich die Art und Weise, wie vergeben wird. Es wird nämlich nicht, wie es richtigerweise passieren sollte, eine Jury machen, die das auszeichnet, sondern es wird so sein, dass die Fans das auszeichnen dürfen. Was zur Folge haben wird, natürlich, dass die Menschen mit den meisten FollowerInnen höchstwahrscheinlich mal ausgezeichnet werden, denke ich mal. Plus natürlich, dass so absolute Fan-Favorites wie, weiß ich nicht, Yasin, Paco und so weiter. Das Reality-Feld ist natürlich auch super weiblich von den Fans geprägt, deswegen tippe ich mal nicht, dass Frauen generell so eine Riesenchance haben in diesen Publikumsvotes, aber vielleicht bin ich auch falsch. Ich sehe jetzt auf jeden Fall schon mal, dass ich mich sehr darüber aufregen werde, weil, wie wir alle wissen, Demokratie in Reality-Formaten ist nicht die beste Idee. Manchmal, meistens. Immer fast.
Ja. Ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch an das Couple des Jahres, 24 Tim und Kim Virginia.
Glaubst du?
Naja, wenn 24 Tims Fans abstimmen dürfen und der da jetzt auch ja gerade RTL Reality Luft geschnuppert hat, dann würde mich das nicht wundern, wenn er da auch ganz gute Chancen hat.
Vor meinem geistigen Auge war gerade so das Erste, was mir in den Sinn kam, war Paulina wird zur Reality Queen oder irgendwie sowas gewählt.
Ich bin halt irgendwie gespannt, ob es dann auch diese Acceptance-Speeches gibt. Also ob du dann wirklich auf die Bühne kommst in so einem großen Kleid und dann, wem dankt man dann? Und
aber wird es dann quasi wie so eine Wiederbelebung von den About You Awards?
Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt.
Da kommt dann auch wieder so Stefanie Giesinger und weint bei ihrer Rede.
Moderiert von so jemandem, so der überhaupt nicht moderieren kann, sondern einfach nur jemand, der am meisten Follower hat und dann alle Moderationen aufs Ohr gesagt bekommt und immer so nachspricht nur. Ich weiß es nicht. Ich sehe da wahrscheinlich leider irgendwie eine Sophia Tomalla, Lola Weipert oder so, die das dann moderieren, denke ich jetzt mal. Dann irgendwie Laudatios von so vielleicht Reality-Ikonen oder so, dass man dann irgendwie noch mal, wen schiebt man auch auf die Bühne? Irgendwie Desiree Nick oder was? Die dann nochmal hier Carla die große Loth. Ansprache.
Carla Loth. Carla Loth performt Diva. Ihren Song Diva.
Stimmt, und Paco performt auch seinen neuen Song, den er jetzt rausgebracht hat, so als musikalische Acts.
Ja, habe ich auch gehört. Oh ja. Calvin darf nochmal Sophia Tomalla macht mich Balla Balla singen oder was?
Ja.
Bester Reality-Song ist auch genau eine Kategorie sein, ne? Naja, vielleicht lassen wir uns was einfallen. Vielleicht machen wir die Konkurrenzveranstaltung, wenn die Reality Awards da aufgefahren werden. Die nicht demokratisch, sondern für uns natürlich handverlesen ausgesucht werden. Kann passieren, vielleicht machen wir das. Ja, also das dazu. Dann ein Reality-Format steht in den Startlöchern, glücklicherweise. Ich freue mich schon sehr darauf, vor allem, weil eben jetzt prominent getrennt immer noch irgendwie im Giftschrank von RTL irgendwie bleiben muss. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir alle nicht. Auf jeden Fall wartet.
Gerüchte sagen ja April.
Ja, also, dann würde sich's eben doppeln mit dem Kampf der Reality Stars, der halt ab dem 10. April losgeht. So. Das ist ja eigentlich das, was sie immer vermeiden wollen, dass eben zwei so sehr ähnliche Formate parallel laufen. Und zwei Reality Competitions auf einmal. Da wäre meine Wahl, also da muss ja einiges passieren, dass Promi-Büßen dann so stark bei mir zumindest irgendwie ankommt. Also, weil ich halt mega der Kampf der Reality Stars Fan bin.
Ja, ja, bei mir auch.
Nathalie, wie findest du den Cast?
Gut, wie immer. Auf diesem Plakat, nimmt man das Plakat? Das klingt irgendwie so alt, auf dem Plakat, als wäre das irgendwie heute an so einer Litfaßsäule so dran gemacht worden. Und alle haben es heute gesehen.
Menschenmassen haben sich versammelt davor.
Extra Blatt.
Promobild, würde ich sagen.
Genau, auf dem Promobild, danke. Da waren ja direkt Maurice und Alex drauf. Also denke ich mal, dass das auch mit die Ersten sind, die kommen. Da könnte ich drauf verzichten, aber so in der Vergangenheit haben die das ja eigentlich immer ganz gut gemacht mit so alten Konflikten, dass da irgendwie einmal nochmal drüber gesprochen wird und in der nächsten Szene ist dann irgendwie so ein völlig absurdes Spiel, wo sich irgendwie alle so was völlig Lächerliches auf den Kopf setzen müssen und dann kann man eh niemanden mehr ernst nehmen. Deswegen, ich glaube, es wird erträglich.
Also ich hoffe natürlich, dass es wieder gute Bestrafungsspiele gibt. Die sind ja manchmal das Highlight. Ja. Aber generell, Spiele sind ja eh super bei dem Kampf der Reality Stars. Nee, ich freue mich da auch sehr. Es wurde noch geschrieben, dass es eine große Änderung im Finale gibt, die jetzt aber noch nicht speziell verraten wird. Also meine Theorie, vielleicht gibt es noch gar keinen Sieger. Vielleicht macht man das irgendwie live oder so.
Ah, würde ich auch sagen. Ja.
Das könnte ich mir gut vorstellen.
Dass die irgendwie nur so, keine Ahnung, 3 Leute oder 4 Leute haben, so wie sonst auch, und das aber noch nicht gedreht haben, sondern dann irgendwie warten, was das Publikum abstimmt oder sowas.
Das war ja auch sonst immer der größte Kritikpunkt im Nachgang an den Staffeln, dass halt die ZuschauerInnen häufig meinten, war eine geile Staffel, aber warum hatten der oder die ausgerechnet gewonnen? Und dementsprechend könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, sie haben ja jetzt auch die letzten Jahre immer mit dieser Show, die direkt im Anschluss lief, wo sie dann ausgeschiedene Kandidatinnen mit denen gesprochen haben und so. Also, dass sie es verknüpft haben, quasi direkt danach auch gleich irgendwie Live-Content zu bieten. Würde es mich nicht wundern, wenn sie die Richtung noch ein bisschen vertiefen.
Ja, also das wäre mein Guess. Vielleicht kommt es so, vielleicht lassen sie sich aber auch was anderes einfallen. Vielleicht gibt es die viel geforderte Reality-Parlament, was dann, also ne, was ich ja immer fordere, das Expertenpanel, was dann quasi entscheidet. Eventuell ist auch das. Ja, dann Sat.1, das haben wir auch schon vor längerem irgendwie mal hier vorgelesen, weil bekannt wurde, dass sie sich ein Format, ich glaube, aus Belgien gesichert haben und an UK lief es auch schon. Stranded on Honeymoon Island. Das ist jetzt eben auch in Deutschland unter dem Titel Gestrandet in den Flitterwochen. Und läuft in Deutschland ab dem 17. April mittwochs um 20.15 Uhr, also eine Woche nach dem Kampf der Reality Stars, geht's los. Ich lese einmal kurz das Format in der Beschreibung vor und dann können wir mal drüber reden, ob das für uns interessant ist. 12 Singles geben einem Unbekannten das Ja-Wort und verbringen ihre Flitterwochen in trauter Zweisamkeit auf einer einsamen Insel mitten im Indischen Ozean. Sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Austausch mit Freunden und damit auch keine Ablenkung von ihrem neuen Partner. Fernab der Zivilisation lernen sich die Paare kennen, sodass sich am Ende zeigt, ob sie wirklich füreinander geschaffen sind.
Ja, weiß ich nicht.
Ich würde lieber eine zweite Staffel von Gina Lisas Hochzeitsglocken sehen, glaube ich.
Gina Lisa gestrandet. Ja, genau. Das wird jetzt verbunden.
Mit Flocke und Steffi.
Jetzt wird wirklich geheiratet. Ja. Was ja mega gut funktioniert in Sat.1. Und was wir erfolgreich schaffen, seit 5 Jahren komplett zu ignorieren, Hochzeit auf den ersten Blick. So, das ist ja.
Aber ja. Ich gucke das.
Ich weiß.
Aber nicht in Deutschland.
Ich weiß das nicht. Anscheinend.
Nein, du weißt es nicht, weil ich es noch nie angesprochen habe.
Ja.
Aber jetzt muss ich es ansprechen, weil das nämlich in Australien die größte Reality-Show ist, was ich nicht wusste. Bis irgendwie letztes Jahr oder so. Und ich dann ständig gesehen habe, dass Leute, denen ich halt irgendwie auf Instagram folge, die dann irgendwie so gesagt haben, ja, irgendwie, das ist mega geil. Und ich dachte mir so, hey, warum gucken die alle Hochzeit auf den ersten Blick? Das ist doch mega langweilig, weil das halt bei uns in Deutschland irgendwie also da passiert ja gar nichts so.
Ja, es gibt eine sehr große und also ich weiß nicht, ob eine große, aber zumindest eine sehr leidenschaftliche Fanbase.
Ja, muss es ja, weil das schon so lange läuft. Aber ich habe das Gefühl, das sind auch so die Leute, die irgendwie leidenschaftlich gerne First Dates Hotel gucken. Ich glaube, das ist so eine Masse, die sich da überschneidet. Und ich habe da auch schon mal reingeguckt, aber ich dachte, also es ist echt, das geht ja auch irgendwie dann immer 2 Stunden in Sat.1 mit Werbung. Und da dachte ich dann damals so, nee, also das ist mir wirklich irgendwie, weiß ich nicht, da hält mich nichts. Und dann habe ich aber die australische Version geguckt und die läuft nämlich auch zurzeit noch. Und das ist so anders, also alles daran ist anders, aber es ist so geil. Und ja, deswegen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass sich das bei uns irgendwann mal ändert, weil dann hätten wir auch mal irgendwie so ein Hochzeit auf den ersten Blick Ding, was wir mal besprechen könnten, weil eigentlich an sich ist es natürlich schon geil und trashig, dass da einfach Leute sich mit so einer fremden Person irgendwie 24/7 abgeben müssen und so tun müssen, als wären sie verheiratet. Aber ja, ich glaube, Deutschland ist trotzdem nicht.
Ja, Love is Blind ist ja dann auch ein bisschen ähnlich.
Ja,
ne?
Aber das ist auch nochmal anders. Das ist auch nicht so geil, weil in Australien ist das dann so, da haben die so ein, also auch so ein Expertenpanel. Und ich dachte halt am Anfang so, ja, die suchen die halt aus, die Paare. Aber das Ding ist, es gibt dann immer eine Folge in der Woche, wo alle Paare zusammen zu einer Dinnerparty kommen und sich dann gegenseitig austauschen, was bei denen so passiert ist untereinander. Mhm. Und natürlich gibt's dann auch immer übelst viel Beef, weil die sich immer in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen müssen für die Show. Und da sind natürlich auch immer irgendwelche Arschlöcher dabei, die dann irgendwie da so outgecallt werden und dann schreien die sich da so an über den Tisch hinweg. Und dann gibt's auch, und die Dinnerparty wird von den Experten geguckt. Also man sieht die Experten, wie die beobachten und dann quasi so live mitverfolgen und dann so sagen, oh, what happened there? Und so. Und die sind dann mal ganz geschockt und reagieren dann auch immer darauf. Letztens hat irgendwie einer gesagt, ja, kannst du mal deiner Frau einen Maulkorb anlegen? Und die waren jetzt geschockt. Und haben dann so gesagt, no, that's unacceptable und so. Und das sieht man dann alles. Und dann gibt's immer noch eine Folge, wo die dann immer als Paar, quasi wie bei der Paartherapie, müssen die dann immer vor die Experten und reden dann immer mit denen, wie die Woche gelaufen ist und so. Und das ist halt viel geiler, weil die halt die ganze Zeit immer wieder so über alles reden müssen, was passiert ist und über ihre Gefühle. Und manche von denen, da merkt man halt, die drehen durch. So, die können gar nicht mehr, das geht ja irgendwie monatelang, wird da gedreht. Und die sind halt irgendwann so am Limit und sagen dann so, ich weiß nicht mehr, was ich hier, lasst mich jetzt mal in Ruhe, ich kann jetzt auch nicht mehr reden. So, die dann, glaube ich, wirklich einfach überfordert sind davon, dass die Produktion halt immer da ist.
Ja, Australien hat eine ganz komische TV-Szene. Das ist ja näher am britischen dran als am amerikanischen, aber gefühlt halt so das britische Fernsehen von vor 20 Jahren. Sie haben ja, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, immer noch diese Beauty and the Nerd-Version, wo Beauty und Nerd wirklich noch literally so krass klischeehaft ist.
Wo es aber auch sehr, sehr extrem in Richtung Dating geht. Das ist da auch irgendwie immer noch richtig groß, das Format.
Und es gibt auch, habe ich auch letztens gehört, als ich so eine Podcast-Folge über Married at First Sight hören wollte, da hat die Podcasterin dann da so Infos, erste Infos rausgegeben für Fuckboy Island. Und ich dachte mir so, was ist Fuckboy Island? Und dann habe ich so kurz gegoogelt und da geht es halt wirklich darum, quasi wie Make Love, Fake Love. Und die Prämisse ist dann so, ja, da sind halt welche, die wirklich auf der Suche nach Liebe sind und andere sind nur Fuckboys. Und ich denke mir so,
aber das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Weil es war ja ein HBO Max Original, es war ja aus USA ursprünglich, F-Boy Island.
Ich kannte das gar nicht.
Moderiert von Glaser, wie heißt sie?
Nikki
Glaser. Nikki Glaser. Es wurde auch mal darüber diskutiert, eben das nach Deutschland zu bringen. Anfangs dachte ich ja, als Make Love Fake Love angekündigt wurde, dass das quasi F-Boy Island ist. So.
Also wie will man, das ist ja völliger Quatsch, wie will man das denn dann irgendwie, da sagt dann einer, ja, ich oute mich als Fuckboy oder was?
Nee, das ist halt, funktioniert ja eben wie Make Love, Fake Love, deswegen dachte ich ja, das ist so, also, dass dann eben Leute vergeben sind und so, und das sind dann die Fuckboys sozusagen, wenn ich mich richtig erinnere.
Also wurde da nicht gesagt, ich dachte, das ist einfach nur so eine innere Einstellung.
Ja, ja, dass die Leute da so hin und sagst, ja, ich bin Yasin und du weißt, okay, alles klar. Ich dachte, steht so ein Bewerbungsanschreiben. Hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen als Fuckboy für Fuckboy Island. Meine Qualitäten sind, ich scheiß auf Beziehungen, ich finde Frauen eigentlich.
Ich habe eine Marke namens Red Flag einfach.
Genau.
Red Flag, was heißt denn das eigentlich? Red Flag? Weiß ich gar nicht, was das heißt.
Red Flag.
Ja, oder du sagst halt ähnlich wie das Nathalie oft zitiert bei Bernd Kiekäben, bei Big Brother.
Ich bin der Maulwurf.
Ich bin der Maulwurf.
Ja.
Ja. Dann gibt's noch eine Ankündigung von Amazon, weil Amazon ist ja natürlich mega im Reality Game jetzt drin. Und es muss immer größer werden. Wir hatten jetzt The 50, mega Erfolg. Unglaublich, was das wieder war. Haben wir letzte Woche hier gehabt, hört's gerne nach. Aber jetzt wurde angekündigt, die größte, biggest reality show ever von Amazon kommt jetzt. Und zwar mit einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt, moderiert von ihm, Mr. Beast. Mr. Beast ist der Moderator und die Show heißt Beast Games. Teilnehmen sollen 1000 Teilnehmende. Also 1000 Menschen nehmen teil und es geht um 5 Millionen Dollar. Und es soll in 204 Länder auch der ganzen Welt übertragen werden, überall gleichzeitig und soll bei allen gleich ankommen, eben genau wie bei ihm auf YouTube.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja einfach sein YouTube-Konzept in XXL.
Genau.
Ja. Und ich wollte noch einen Witz machen und sagen, kommt jetzt The 100, aber nein, es kommt offensichtlich The 1000 mit Mr. Ja, Beast.
Ja, ich bin gespannt, ob Serkan auch das gewinnen kann am Ende.
Ja.
Also das ist so was, was mich null juckt. Also das klingt absolut scheiße.
Vor allem, das ist auch einfach, man denkt dann immer so, wow, das Größte, das Tollste. Und im Endeffekt ist es dann einfach, keine Ahnung, 80 Leute werden halt untergehen und irgendwie nie zu sehen sein.
Ja, so 800 dann, werden untergehen.
800, ja. Ich wollte gerade, jetzt war ich bei The 100, weil Jana das gesagt hat.
Das ist mein neues Spin-off, wartet noch drauf, 800. Das ist angekündigt.
Ja.
Ja, also, je größer der Cast ist, desto schlechter wird eigentlich auch meistens die Show.
Ja.
Ich versuche jetzt sofort das Gegenargument zu finden.
Ja, aber ich sehe, du brauchst lange.
Also Kampf der Reality Stars hat auch einen großen Cast.
Ja, aber da hast du nicht alle gleichzeitig immer drin. Du hast immer nur 10 Stück, glaube ich, auf einmal, 12. Auf jeden Fall hast du nicht alle gleichzeitig.
Ich hab was. Achtung, Achtung, Obacht, festhalten.
Oh Gott.
Und zwar Get the Fuck Out of My House. Tolles Format, viele Teilnehmende.
Da kann man halt nicht so sagen. Viele Teilnehmer auf sehr kleinem Raum ist halt grundsätzlich auch immer ein gutes Konzept.
Ja. Und die große Sternstunde von Mike Heiter, wir erinnern uns alle.
Und von Kate Melan und von, wer war noch alles am Start? Nico Gina Schwanz? Lisa war auch dabei, doch, oder?
Nico Schwanz,
Nico Schwanz war auch dabei, glaube ich. Ja. Ne? Trip Down Memory Lane hier ganz kurz nochmal zum Ende. Ja, also Mr. Beast macht seine Beast Games. Mal schauen, wann und wie sehen wir dann. Also, jetzt sage ich noch ganz kurz, dass man natürlich @PetitKrack oder @NathalieK folgen kann bei X. Man kann natürlich auch ansonsten bei Threads mal reingucken unter den nicht unter denselben Namen. Jetzt wird es nämlich kompliziert, weil Nathalie findet man da unter @Schnatron und @PetitKrack überall @PetitKrack. Dennis der Dödel ist überall gleich. @Fernsehen für alle bei Instagram. Am besten 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Dann sage ich nur noch Danke fürs Dabeisein an Nathalie und Jana.
Bitte.
Dankeschön.
Göttliche Woche euch beiden. Nächste Woche ist nämlich die Passion. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal eine Kackwurst, eventuell aus Schokolade oder auch nicht, unterwürgen. Bis dann.